Freiburg.
Dieser Verein ist mein Leben und ich bin außergewöhnlich dankbar für die große Unterstützung und für die Zuneigung, die ich immer gekriegt habe und erfahren habe.
Dann hallo und herzlich willkommen zur 262. Episode des Podcasts Freiburg. Ich habe überlegt mit den Worten an alle Freundinnen und Freunde und alle, die uns möge, anzufangen. Aber habe es mir dann gelassen, die Worte sollten ihm überlassen bleiben. Aber wir sind hier zu viert. Es ist ein bisschen eine angespanntere Runde. Wir wollen über das Leverkusen-Spiel sprechen. Ich glaube, wir reden aber am Ende sehr viel länger über etwas anderes. Und ich sage hallo Julian.
Hi Alex.
Hallo Patrick.
Hi Alex.
Und hallo Paddy.
Hi Alex.
So, und ich spare mir das Ganze, ihr könnt den Podcast unterstützen, etc. Geplänkel, weil wir ganz, ganz schnell zum Thema der Stunde kommen wollen. Es ist heute rausgekommen, ich weiß nicht, wann genau es war, zwischen 10 und 11 irgendwann dürfte es in der Früh gewesen sein. Und der SC hat sein Video veröffentlicht. Unser lieber Trainer, der Christian Streich, wird zum Ende der Saison aufhören. Ja. Komm, Paddy war doch ziemlich emotional heute unterwegs. Wie ist es denn? Wie geht's dir denn?
Mittlerweile sind ja knappe 12 Stunden vergangen. Nee, 11 Stunden sind es, seit ich das Video das erste Mal angeschaut habe. Und ich muss sagen, die ersten Tränen sind getrocknet. ich bin ja in der letzten Episode davon ausgegangen, ja, dass er nicht verlängern wird und dass wir womöglich die letzte Saison sehen werden, einfach weil sehr, sehr viel dafür spricht in Kaderumbruch und überhaupt, er hat gefühlt alles erreicht, was er hätte erreichen können. Als dann aber das Video kam heute Morgen und es dann schwarz auf weiß diese in der Pressemitteilung stand, musste ich schon extrem schlucken und es ging mir extrem nah. Und ich hoffe, mein Arbeitgeber hört nicht zu. Ich war nicht produktiv mehrere Stunden lang bei der Arbeit, weil es hat mich schon mitgenommen, weil sehr, sehr viele Szenen so aus der Vergangenheit hochkamen. Also Thema Abstieg in Hannover mit den Sätzen, die er damals schon geprägt hat, dass wir ein kleiner Verein sind, aber ein großer in seinem Wesen. Direkter Wiederaufstieg, internationale Spiele, Pokalfinale, jetzt zweimal Euroleague-Achtelfinale. Viel dabei und er hinterlässt auch außerhalb des Fußballs sehr, sehr große Fußstupfen. Die ist der Nachfolger oder das Nachfolgeteam oder was auch immer da gebaut wird vom SC, wo die Probleme haben werden, das zu füllen, egal ob auch ein weiterer Legendenname das vielleicht übernehmen würde. Und jetzt übergebe ich an euch, bevor ich jetzt gleich anfange zu heulen.
Also ich weiß nicht, wir haben im Vorfeld ja überlegt, was machen wir im Podcast, wenn Christian Streich aufhört, und wir haben auf jeden Fall vor und wird auch irgendeine Huldigung, eine eigene Sonderfolge. Vielleicht gehen wir seine Jahr für Jahr durch. Wahrscheinlich gehen Patrick und ich jedes Spiel von ihm durch und jede taktische Veränderung innerhalb von den letzten 12,5 Jahren. Aber Mischa hat schon angekündigt, er möchte was über die spielerische Entwicklung machen. Wir werden sicherlich auch noch irgendwas machen. Ob er jetzt direkt Bock hat, bei uns im Podcast Freiburg aufzutreten, wage ich erstmal zu bezweifeln, nachdem er aufhört. Aber da wird auf jeden Fall noch was kommen. Wir wollten dennoch jetzt erstmal hier ein bisschen den Raum nutzen und erstmal die ersten Eindrücke zu sammeln und ein bisschen darüber zu sprechen. Patrick, magst du mal sagen, wie es für dich war heute?
Ich habe die Meldung bekommen um 10, bin von meinem Schreibtisch aufgestanden, bin auf Toilette gegangen. Nicht, weil ich auf Toilette musste, sondern weil ich irgendeinen Raum brauchte, wo ich für mich alleine bin. Und habe mir dann das Video angeguckt. Und ich glaube, ich habe so eine Viertelstunde auf Toilette verbracht. Ich hoffe, es musste niemand warten bei uns im Büro, aber es war dann okay. Ich habe den Moment gebraucht. Und also wie wir alle habe ich die letzten Tage damit gerechnet und die letzten Wochen es befürchtet. Und heute Morgen hatte ich mich eigentlich schon komplett damit abgefunden und dachte so, das wird mich nicht hart hitten, und es hat mich komplett hart gehittet. Und ich glaube, das eine, zu dem man immer wieder zurückkommt, und es tut mir leid, dass ich nehme jetzt irgendjemandem den Punkt weg, weil das wahrscheinlich alle von uns sagen wollten, ist dieser Satz mit, ich liebe diesen Verein. Das ist bei ihm einfach keine Floskel, sondern es ist was er vom ersten Moment an, als er in die Fußballschule gekommen ist, und vom ersten Moment an, als er Profitrainer wurde, hier mit jeder Faser seines Herzens gelebt hat. Und man hat das in jedem Moment gesehen. Man hat das in jedem Moment gesehen, wo es auch Sachen zu kritisieren gab an ihm, wenn es rein um sportliche Entscheidungen ging. Niemand hat ihm jemals abgesprochen, dass er nicht mit jeder Faser seines Herzens das Richtige tun möchte, um den Verein voranzubringen. Und in welcher Art und Weise, mit welchem Demut in jeder Situation, mit welchem Respekt vor seinen Spielern, wie er auf keiner Pressekonferenz, außer vielleicht letzte Saison einmal über Ronald Schaller, auch nur einmal ein schlechtes Wort über Spieler verloren hat, sondern immer irgendwie der behütende Jugendtrainer war, der immer gesagt hat, ja, die Jungs, die sind halt 20, 30 Jahre jünger als ich, die machen halt gerade ihren Schritt. Und wie man ihm das immer abgenommen hat, dass er eigentlich ein ernsthaftes Interesse an allen Menschen hat, die ihm begegnen in diesem Geschäft, das ich will gar nicht irgendwie, dass wir zukünftige Nachfolger mit ihm vergleichen, weil dem niemand nahe kommen kann, weil auch niemand der Mensch ist, der Christian Streich ist. Und es fällt noch ein bisschen schwer zu begreifen, dass dieser Mensch jetzt dann erstmal ab Sommer nicht mehr Teil meines Fußballlebens ist.
Vielleicht gerade diese Scholler-Sache hat auch nochmal ein schönes Beispiel irgendwo, weil das einzige Mal, als dann tatsächlich auch sich so eine öffentliche Wahrnehmung plötzlich gegen Roland Scholler gewendet hat, als sein Vater sich gemeldet hat, Christian Streich scharf kritisiert hat und es quasi möglich gewesen wäre, da dann beleidigt zu reagieren und irgendwie auf diese Familie dann zurückzugehen oder sich da zu wehren oder so. Genau dann war das, als er Scholler selbst total in Schutz genommen hat und gesagt hat, dass er daher nichts dafür kann und dass er das mit ihm besprochen hat und alles Gute ist und so und ihn da wieder komplett aus der Schusslinie genommen hat. Also es war immer recht klar, dass es da um auch um Mannschaftssachen geht und nicht um Ego. Ja, hab gar nicht so viel anderes, glaube ich, zu sagen. Man kann immer noch so eine Pathos-Formulierung finden und so, weil es halt immer stimmt. Weil genau das Intro, was wir auch hatten, dieser Verein ist mein Leben, ist halt trotzdem was Besonderes, auch wenn man es jetzt schon irgendwie dann von jedem gehört hat, das macht was aus, so jemanden als Trainer zu haben, der zum eigenen Verein so fest dazugehört. Das hat sonst fast niemand in der Liga, das haben nicht mehr viele. Und also andere Vereine haben auch ihnen sehr wichtige Personen, die sind aber meistens dann irgendwann in den Wind geschossen worden. Und das verändert auch irgendwo halt das Verhältnis zum eigenen Club, finde ich, und zum eigenen Verein. Und Thorsten Lieberknecht hatte letzte Saison oder Anfang dieser Saison, weiß nicht mehr, diesen tollen Satz, dass Spieler und Trainer Gäste im Verein sind und der Verein den Fans gehöre. Und das ist absolut wahr. Und umso besonderer ist es eben, wenn das nicht stimmt, weil der eigene Trainer eben so elementar zum eigenen Verein gehört. Und dass jemand da sitzt, der den Verein auch auf so eine Weise verstanden hat, wie ihn auf der sportlichen oder auf der Geschäftsseite, wenn man es so irgendwie blöd ausdrücken will, Leute oft nicht so zu verstehen meinen oder so. Und wenn man eben dieser bekannte Satz mit dem ein Verein gehört nicht einem Menschen, sondern er gehört nicht einem Menschen, sondern er gehört den Menschen und Mitgliedern, die sich mit ihm identifizieren, das von einem Trainer zu bekommen, macht halt was aus und so jemanden zu verlieren, wird dann hart. Gerade wenn man die großen Fußballdiskussionen hat mit wie viel Identifikation ist noch möglich, in welche Richtung entwickelt sich der Fußball, dann verliert man da auf jeden Fall was. Und das ist noch alles, also das ist noch alles, bevor man überhaupt zum Fußballerischen kommt, wo man ganz simpel einen der besten Fußballtrainer überhaupt verliert, der jahrelang mit dem SC Freiburg absolut überperformt hat, als man immer so der 16., 17. Verein finanziell war und jetzt, wo man es nicht mehr ist, überperformt man wieder, indem man halt nach Europa kommt. Also und das ist eben, das ist noch nicht mal angesprochen von uns bis jetzt.
Ich hätte noch einen eigenen Punkt, aber ich würde gerne verhindern, dass Alex einfach die nächste Frage stellt, deswegen soll er einmal kurz selber sagen, wie es ihm geht.
Jetzt bin ich natürlich verkannt als Pokalfinal-Niederlagen-Optimismus und zu haben und dann sage ich so, hey, komm, weiter geht's, Aufbruchstimmung, es wird geil, es tut dem Podcast gut, man hat spannende neue Geschichten zu erzählen, es wird spannend, wie man es löst und so. Nein, mich hat's auch hart getroffen, ich find's auch mega schade, wir werden einen sowohl sportlich als auch menschlich allem Erhabenen, nicht allem Erhabenen, aber einem sehr positiven Menschen verlieren und das ist voll schade. Ja, aber ich tatsächlich ticke ich dann ein bisschen so, dass ich dann bin und sag so, hey, weiter, es geht auch weiter und ich freue mich auf irgendwelche Julian Schuster oder Stammdebatten und wie der Verein das löst und habe nicht so krass Muffensausen Angst vor der Zukunft. Da bin ich tatsächlich ganz ehrlich, dass da bin ich recht locker und ich glaube, das ist alles relativ stabil mittlerweile. Vielleicht ist das auch ein guter Zeitpunkt. Oder vielleicht ist das ja genau das Ding, dass er fühlt, gerade was zu übergeben in einem guten Zeitpunkt, wo man es übergeben kann halt.
Ja, das ist eigentlich der perfekte Punkt, weil das ist mir heute Mittag durch den Kopf gegangen, als ich tatsächlich kurz den Rasenfunkteil reingehört habe, als es darum ging. Da hat Konstantin Eckner drüber gesprochen, dass es so selten ist, dass Trainer, die auf so lange Ehren folgen, dann direkt erfolgreich sind. Und man muss auch mir ist zu dem Punkt die ganze Zeit eingefallen, dass ich nicht erinnere, dass sowas schon mal auf so einem Punkt passiert ist. Also dass es auch, also Klopp und Liverpool diese Saison passiert absurderweise genau im gleichen Jahr, dass eine Mannschaft geht, während sie eigentlich im Aufwind, also während, dass ein Trainer geht, während die Mannschaft eigentlich im Aufwind ist, eine Trainerlegende. Und also ich erinnere das nicht aus der Vergangenheit, als Schaaf dann irgendwann bei Bremen gehen musste, ging er zwar als Legende, aber als der Verein immer mehr im Runtertaumeln war, Klopp hatte die letzte Hinrunde in Dortmund und auch einen Kader, der dann so langsam drüber war. Finke erinnern wir uns alle, ist eine absolute Vereinslegende, aber die letzten 2 Jahre gab es ordentlich Spaltung im Verein, weil der Fußball auch einfach zum Abgewöhnen war bis auf die letzte Rückrunde. Rehagel ging damals von Bremen weg zu Bayern, zum Konkurrenten, ging mit bösem Blut und sowas. Dass wirklich ein Trainer geht, ohne dass auch nur ein schlechtes Wort verloren wird oder dass sich nicht irgendwie alle wünschen würden, der macht eigentlich weiter. Also ich kann mich nicht erinnern, dass das mal passiert ist bei so einer langen Zeit. Das ist einfach schon sehr außergewöhnlich.
Es ist halt auch krass, dass das genau das ist, was er schon vor Jahren gesagt hat, was er sich wünscht, dass er den Verein in einer Situation verlassen kann, wo alle mit sich im Reinen sind, wo er weiß, der Verein ist so gut aufgestellt, dass nach mir nichts zusammenfällt, sowohl wirtschaftlich als auch sportlich und in der Planung vom wahrscheinlich dann Nachfolgeteam. Und den Moment wirklich zu finden als Persönlichkeit und den dann auch durchzuziehen, weil ich glaube, da gehört noch mal viel dazu, es zu erkennen und dann wirklich zu sagen, okay, ich ziehe den Schritt auch durch. Das ist wahnsinnig, also da habe ich wahnsinnig viel Respekt vor, sich dann auch ehrlich in die Augen zu gucken, also wahrscheinlich er und Jochen Seyer und Clemens Hartenbach vor allem, sich in die Augen zu schauen und sagen, okay, ich bin gerade auf dem Zenit und ich kann vielleicht ab nächster Saison auch nicht mehr die Kraft aufwenden, die es benötigt, und können wir uns in die Augen schauen und sagen, okay, es ist gut so, wie es ist. Das hat dann von allen Beteiligten, finde ich, wahnsinnigen Respekt verdient, den Punkt zu finden und dann wirklich den durchzuziehen.
Ich hatte es mit Alex, ich glaube, in irgendeiner Folge auch tatsächlich mal darüber, dass so Sportler haben ja grundsätzlich ein Ego und Trainer auch, und das musst du ja auch haben als guter Sportler, das war ja Streich schon, zumindest eben Profisportler kurz und alles, und als Trainer ja auch, und gerade dann mit so einem Ego den Zeitpunkt zu finden, zu sagen, es ist jetzt quasi gut, ist, glaube ich, sau schwer. Man kann das ja bei Spielern natürlich nochmal mehr, aber wie Patrick ja aufgezählt hat, eigentlich ist das ja wirklich komplett durchgehend so, dass es einfach sehr schwierig ist zu erkennen, jetzt ist es richtig, sondern meistens erkennt man ja zu spät, hätte ich mal vor einem Jahr oder so, ne, und den perfekten Abgang dann zu finden, ja, wahnsinnig schwierig. Und ich glaube, deswegen ist es deutlich, deutlich besser, dass es jetzt so zu Ende geht, als dass es dann, wenn es nächste Saison schwierig ist und dann die potenziellen Nachfolger vielleicht sich anders entschieden haben, weil sie jetzt doch zu lange warten mussten oder so. Das hätte alles sehr einfach passieren können. Und dem geht man jetzt auch noch aus dem Weg. Der Zeitpunkt ist, glaube ich, richtig. Das heißt nicht, dass es jetzt easy ist, dass er dann da ist. Und was ihr ja auch vorhin meintet, so, also davor, wo es dann ziemlich klar war heute, dass diese Nachricht kommt, weil wirklich überall schon berichtet wurde, und das Freiburg ist ja nun wirklich kein Ort, wo ständig Nachrichten kommen, so eine Art, wenn da nicht irgendwas dran ist. Da war ich eigentlich voll auf Alex Linie, zu sagen, ja, das ist aufregend, das ist spannend, da passiert was Neues und das nehmen wir jetzt mit und so. Und dann erst, als er dann so in diese Kamera guckt, war es dann plötzlich sehr real, dann war ich, fuck, nein, ich will noch nicht, aber objektiv ist es, glaube ich, genau der richtige Zeitpunkt.
Also Bundesliga hat diesen Klopp-Vergleich auch aufgemacht und auch wirklich so spekuliert, ja, wenn Klopp das so vormacht, dann, und das in Streichs Kopf auch irgendwie drin ist, dass das irgendwas mit ihm gemacht hat. Soweit muss man jetzt vielleicht nicht gehen, aber ich finde es schon auch spannend, wie ähnlich mit einem dramatischen Video in die Kamera gesprochen, so sich die verabschieden. Schon, also die Parallele ist ja offensichtlich.
Meinst du, dass es so dramatisch wirken soll? Oder ich hatte es halt als quasi möglichst basic, möglichst irgendwie halt die Leute adressen oder so. Aber ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst, natürlich. So dieses, das hat so ein bisschen was von so einem, weiß nicht, so ein One-Man-Play oder so, ne, wo man so in die Kamera starrt und was an so einem Monolog hält, aber es, ich glaube, es ist ja eigentlich so quasi heruntergebrochen, wie es irgendwie geht.
Präsidenten-Speech aus dem Weißen Haus.
Ich hatte bei Klopp und bei Streich das Gefühl, weil die beide so anders geredet haben, als sie normalerweise reden, so sehr, so als wäre es einstudiert, hatte ich bei beiden das Gefühl, die schreiben sich das auf, damit sie nicht, weil sie sind ja beide so die Typen, also ich glaube, wenn Streich einfach frei was gesagt hätte, hätte er tatsächlich einfach selber mit den Tränen gekämpft. Ich glaube, das war eher so ein bisschen die Hilfe für beide.
Ja, auf jeden Fall vielleicht, um die Brücke zu schlagen, das Video ging dann sehr viral und die Medienberichterstattung in den letzten 12 Stunden, sagen wir mal, die war auch, die sucht seinesgleichen, wenn man den SC kennt. Und wir haben gerade über Kicker-Startseiten und so uns gescreenshottet und Badische Zeitung, ja, offensichtlich, klar, aber das ging schon sehr rum. Und vielleicht noch, um die Ergänzung zu machen, was ich als größte Wertschätzung für ihn empfinde, ist, wenn so viele alte Spieler von ihm, alte Weggefährten von ihm, so positiv über ihn berichten, sich bedanken, sich verneigen, wie Nils Petersen und so weiter. Das ist, also, wenn ich den Arbeitsplatz wechsle, glaube ich nicht, dass so viele Menschen so positiv über mich reden werden.
Ich finde es halt vor allem krass, also du hast ja gerade gesagt, wie viele Spieler, auch wie viele, die gar nicht so ewig da waren, aber die ihm irgendwas zu verdanken haben. Also das beste Beispiel war dann zum Beispiel Charles Yunchu, der in seine Story was packt nach der Verkündung, der komplett seinen Weg gegangen ist, für den der SC das Sprungbrett war in den europäischen Spitzenfußball, der noch so eine Verbindung zu ihm hat, quasi, dass keine Stunde nach der Verkündung da von ihm was kommt. Das, finde ich, hat nochmal einen anderen Charakter, als wenn es nur in Anführungsstrichen so wirklich langjährige Spieler war, wie ein Nils Petersen, wie ein Mike Franz oder so. Wenn es dann wirklich, ja, Spieler waren, die durch ihn so eine Karriere auch gestartet haben und die das nicht vergessen. Und das finde ich wirklich krass. Auch krass, wie andere Bundesliga-Vereine reagierten. Also man hat es zwar, also man hat selten, dass ein Trainer rausgeschmissen wird oder geht und andere Vereine das kommentieren oder sogar Pressemitteilungen raushauen, wie es Bayern 04 Leverkusen gemacht hat, wo sie quasi zum Ausdruck bringen, wie schade es doch ist, dass der Trainer den Verein verlässt. Und das ist schon krass, wenn man sieht, wie einerseits stilvoll dann der Abschied vollzogen wird von Vereinsseite und von Streichseite, aber auch, was er einfach für einen Impact in der kompletten Liga und im Fußball ja, hat, auf und neben dem Platz.
Ich glaube, es wird auch schwierig, dass jemand irgendwie dieses gesellschaftspolitische Standing in der Bundesliga erreicht von ihm, weil er halt in Freiburg so freie Hand dafür bekommen hat und dann auch immer mehr da reingegangen ist, zu allen möglichen Themen halt einfach was zu sagen und er das halt einfach kann und klar, der Verein das hier auch zulässt. Aber auch da vielleicht, um den Punkt noch anzusprechen, weil der ja gerade von Fans außerhalb von Freiburg viel genannt wurde und auch von SportjournalistInnen, die ich so gelesen habe, egal ob das dann ein Marc Schwitzki waren oder ein Florian Reis oder so auf Twitter, die ja genau das angesprochen haben, dass halt jemand, der irgendwie noch Werte vertritt und die auch offen vertritt, im Fußball immer seltener wird. Ich glaube, man kann das gar nicht so richtig einschätzen, wenn man jede Pressekonferenz von ihm sieht, wie besonders das war. Und ich glaube, es war halt vor allen Dingen deshalb so besonders, weil, also es haben ihm ja super viele Leute immer vorgeworfen, er würde das zur Selbstdarstellung machen. Und ich bin mir sehr sicher, dass er das nicht gemacht hat, sondern dass er halt einfach so ein bisschen der Wielemer, wie er halt ist, einfach das rausgehauen hat, was ihm gerade in den Kopf gekommen ist. Und das halt ganz oft dann das war, was man gerade gebraucht hat. Und ja, das wird auf jeden Fall fehlen, weil ich weiß nicht, wer das noch macht in der Bundesliga.
Ja, gute Frage. Fällt mir jetzt spontan keiner ein.
Frank Schmidt vielleicht. Ja.
So, jetzt komme ich hier in die Bedulde, wie ich es weiter moderiere oder ob ich den Blick nach vorne wage und jegliche weitere Streichdiskussionen oder Analysen dann auf irgendwelche Sonderfolgen etc. schiebe. Aber es wird auch einen SC Freiburg-Nachstreich geben und es wird auch einen Trainer-Nachstreich geben. Und da ist natürlich gerade die heiße Debatte, ob es Julian Schuster oder Thomas Stamm wird. Und da frage ich doch erstmal den Julian, was er sich denn wünscht.
Wir haben ja auch schon hin und her diskutiert natürlich. Erstmal, also es scheint ja wirklich jetzt zwischen den beiden so größtenteils irgendwie zu sein oder dass es erstmal, dass anscheinend nichts Externes quasi dazukommen soll. Und oder zumindest jetzt erstmal nicht als Cheftrainer. Das fand ich soweit gut. Ich glaube, Patrick kann gleich nochmal sagen, ich glaube, ursprünglich hattest du auch eher eine externe Lösung hier mal präferiert, einfach auch für neuen Elan und so. Kann bei einem was abgewinnen, aber Julian Schuster als SC-Trainer holt mich schon sehr ab, emotional. Ich bin immer nur so ein bisschen skeptisch als erster Job, dass das nicht eine Nummer zu groß ist.
Kannst du bitte deinen Spruch bringen mit, dass das der erste Trainer wäre, dessen Trikot du hast ja. Und wir alt werden einfach?
Es ist halt schon hart, ja. Und das, ja. Ich meine, immerhin ist das Trikot nicht mal so alt, aber klar. Das dachte ich tatsächlich bei der ganzen Streichgeschichte auch noch. Das darf man vielleicht auch nicht vergessen. Wir haben jetzt alle ein ungefähr ähnliches Alter. Auch wenn ich glaube, ich der Älteste bin und das natürlich daher genauso auch formulieren möchte. Aber für uns gibt es einen SC vor Christian Streich und das ist auch, glaube ich, wichtig für die Perspektive. Das ist aber bei sehr vielen Leuten, die unter 20 sind, nicht so. Und das sind ja auch sehr, sehr viele Fans. Das sind die Jahre, in denen man oft die intensivsten Fanerlebnisse hat. Und für die gibt es keinen SC Freiburg ohne Christian Streich und daher hat das, glaube ich, heute auch nochmal eine andere Wirkung, das um das mal nicht zu vergessen und jetzt um das auch nach vorne zu Schauende reinzuziehen. Deswegen hat auch diese Nachfolge, glaube ich, nochmal was Surrealeres für viele Leute, weil das eben diese Situation für die noch nie gab und wenn dann vielleicht gab, nachdem Dutt weg war oder so bei den paar, aber dieses Nachfinke, was ja schon so ein, würde sagen, bis heute der größte Weggabelungsmoment war, das SC Freiburg seit der ersten Bundesliga-Geschichte, den schon mal gesehen zu haben und irgendwie zu wissen, okay, es geht irgendwie immer weiter und der SC Freiburg ist nicht eine Person und so. Das ist jetzt, was mir das dann erlaubt, mit einer großen Ruhe trotzdem zu verfolgen, auch wenn ich so meine, das kann man alles diskutieren. Ich glaube, ich würde tatsächlich es bevorzugen, wenn Thomas Stamm das übernimmt und Julian Schuster das vielleicht zusammen dann macht oder die zweite Mannschaft bekommt oder was auch immer. Aber ich kann mit allem leben und ich habe dann erstmal ein Grundvertrauen, dass die Leute sich das sehr, sehr gut überlegt haben und dass alle diese Optionen gut sind. Und ich glaube, der allererste, der sagen würde, dass der Sportclub nicht aus Christian Streich besteht, ist ja Christian Streich. Und deswegen sollte man ihn da jetzt auch nicht quasi in so einen Gottesstatus heben, sondern es wird spannend, was auch immer jetzt kommt.
Soll ich kurz, weil du das angesprochen hast, mit extern oder?
Ja, gerne.
Okay. Ich glaube, das würde sich bei Julian Schuster und Thomas Stamm wären meine Befürchtungen gar nicht so groß. Also ich hatte die Befürchtung damals vor allen Dingen, als es darum ging, dass Lars Vossler oder Florian Bruns Nachfolger werden könnten, weil ich immer nicht so der Fan davon bin, wenn das Leute sind aus dem langjährigen gleichen Trainerstab, weil ich dann immer diese Angst hätte, hey, man will sozusagen das Gleiche machen, was man mit Streich gemacht hat, nur ohne Streich und dass es dann immer so eher ein Abklatsch wird und ohne neue Ideen und dass es dann eher verwässert wird sozusagen, weil du halt also bei aller Liebe für Lars Vossler, er ist halt nicht Christian Streich so in der Ansprache, in der emotionalen Art und so. Vielleicht könnte das auch funktionieren, aber irgendwie hätte ich da einfach ein schlechteres Gefühl gehabt. Stamm war nie in diesem Trainerteam und Schuster war es nur sehr kurz und nach allem, was man so gehört hat, auch eher im Kontakt mit so Spielern zwischen erster und zweiter Mannschaft und teilweise halt Spielanalyse, aber auch nicht so nah am Trainerteam und der Mannschaft dran. Deswegen würde ich sagen, dass es eher eine neue Idee, die bei beiden, glaube ich, noch reinkommen würde ein Stück weit. Ich fände aber natürlich auch, keine Ahnung, Scholt Löw oder so. Finde ich super cool. Ich fand so als Tuchel-Assistent, aber ich meine, die Spatzen pfeifen es nicht nur von den Dächern, sie brüllen es runter, dass es Schuster oder Stamm wird. Deswegen macht es vielleicht gar nicht so viel Sinn, sich damit jetzt noch zu beschäftigen.
Was mir noch gerade eingefallen ist, weil Julian es gerade erwähnt hat, dass viele Fans, auch junge Fans vor allem, gar keinen SC ohne Christian Streich kennen.
Hast du dich angesprochen gefühlt?
Da habe ich mich total klar. Ich Jungspund. Nee, aber es ist ja witzig, dass wir halt Spieler im Team haben, die auch keinen anderen Trainer kennen. Also so ein Christian Günther hatte seit der Profi ist keinen anderen Trainer. Nie. Und jetzt hat er so, also am Ende seiner Karriere quasi, oder wenn es im Herbst geht, nach Riesenverletzungen und so weiter, kriegt er nochmal einen neuen Trainer. Das finde ich dann auch sehr, sehr witzig, dass es halt nicht nur Fans und Mitglieder im Verein betrifft, sondern wirklich auch Spieler, die viele, viele Jahre, teils Jahrzehnte im Verein sind, seit der Jugend. Und für den Christian Streich beispielsweise, den kennt er aus der A-Jugend, ist mit dem dann quasi Profi geworden, wenn man so will, seine komplette Profikarriere unter ihm verbracht. Und das ist dann halt wirklich eine Situation, die gibt's nicht häufig, dass auch solche langjährigen Spieler oder Spieler wie Ginter, die das Profidebüt feiern und dann wieder zurückkommen im Hoch der Karriere, zum selben Trainer zurückkommen. Das sind schon einfach sehr, sehr krasse Geschichten, wo dann auch, denke ich, auch in den Köpfen der Spieler ein bisschen ein Umdenken oder neue Erfahrungen gemacht werden müssen, weil sie es auch schlicht nicht anders kennen.
Okay, aber das bildet mir die perfekte Brücke zu meiner nächsten Frage, weil ist es für euch, und die Frage stelle ich jetzt an alle, ist es für euch denn elementar wichtig, dass es ein Trainer wird oder dass man sich zumindest vorstellen könnte, dass der nächste Trainer auch sehr lange bleibt? Weil irgendwie, also in meinem Kopf ist es so gefühlt, bei Schuster kann man sich das voll gut vorstellen, bei Stamm bin ich mir nicht sicher. Das ist vollkommen in die Tüte gesprochen. Keine Ahnung, ob das stimmt und ob man da Stamm nicht Unrecht tut und ob der sich wohl in Freiburg fühlt und so weiter und so fort. Aber ist das für euch denn ein ausschlaggebendes Kriterium?
Ich würde schon irgendwie sagen, ja. Eigentlich ist es aber eine sehr emotionale Reaktion nur darauf, weil das ist ja nicht, was irgendwie üblich ist. Und man hat auch sehr, sehr gut damit, also sehr, sehr gut übertrieben, aber man hat auch mit den Dutt-Jahren gut gelebt und es hat dem Verein auch durchaus gut getan, da diese Pause zwischen den beiden Persönlichkeiten zu haben quasi, die dann den Verein jeweils geprägt haben. Aber die romantische Vorstellung davon habe ich natürlich schon auch. Es muss jetzt nicht 12 Jahre sein, aber Christian Streich hat natürlich auch immer Großteil seiner Freiburger Cheftrainerlaufbahn immer wieder betont, dass er natürlich nicht annähernd so lange trainieren wird wie Volker Finke und er hat annähernd so lange trainiert wie Volker Finke. Das heißt, man muss, glaube ich, sich nicht mit diesem Ziel reingehen oder sowas. Das wird viel Druck aufüben. Das muss man alles gar nicht machen. Aber ich glaube, mir ist wichtiger, dass es jemand ist, wo ich nicht sofort das Gefühl habe, dass es ein Sprungbrett. Und das hätte ich bei Thomas Stamm zumindest schon auch nicht, weil er ja die Möglichkeit hatte, wegzugehen. Klar kannst du sagen, er zielt dann auf den größeren Job beim SC Freiburg, anstatt irgendwie in der zweiten Liga, wo ja wohl Angebote da waren. Aber der klassische Karriereweg wäre gewesen, Cheftrainer in der zweiten Liga zu werden. Und deswegen mache ich mir bei beiden da jetzt keine Sorge, dass es eine Situation ist, wie es, keine Ahnung, also ja, einfach eine Situation ist, wo ein Trainer dann eben nach zwei guten Saisons irgendwo Richtung Dortmund wechseln wird.
Ich glaube auch, dass, und da mache ich mir halt bei beiden keine Sorgen, wichtiger als ob sie jetzt 10 Jahre bleiben oder 3, 4 Jahre bleiben, ist mir, dass jemand kommt, der halt die Vereins-DNA versteht und die im Zweifel auch für kurzfristigen Erfolg nicht wegwerfen würde. Und es sind halt beide hier im Verein groß geworden. Also Stamm war U19 und U23 Trainer. Das mit der U19 verdränge ich immer ein bisschen, weil ich das irgendwie fast vergesse. Dass man halt, dass die Spielerentwicklung im Zweifel vor dem kurzfristigen Erfolg steht. Also klar, außer man braucht deswegen super dringend Punkte im Abstiegskampf und so, wissen wir alle, hätte Streich dann auch nicht gemacht. Aber dass es halt im Zweifel auch okay ist, wenn junge Spieler mal Fehler machen und so. Und das wäre mir auch wichtig gewesen, wenn jemand Externes dazukommt. Wir sind halt ein Verein, in dem sich Spieler entwickeln sollen. Das wird sich auch so zeitlang nicht ändern, weil sonst hat man auch wirtschaftlich einfach keine Grundlage in der Bundesliga, so weit ist man noch nicht. Und deswegen, da alles andere ist eh Mutmaßung. Also wenn Julian Schuster jetzt hier Trainer wird und er spielt irgendwie zwei so Saisons wie Sebastian Hoeneß mit Stuttgart zum Beispiel, also man überperformt und wird irgendwie Dritter in der Bundesliga, dann kann die Verbundenheit mit Freiburg noch so groß sein, wenn dann Bayern oder Dortmund anklopfen, dann wird auch Julian Schuster schwach werden. So, das ist,
ich glaube, also, damit kann ich leben, wenn wir
ja, Dritter werden. Ich wollte es nur sagen, also so komplette Gewissheit hast du nie.
Ich bin ein bisschen gegenteiliger Meinung und habe, glaube ich, dann, also Julian hat schon ein bisschen angesprochen und du auch, Alex, mit der großen emotionalen Note bei Julian Schuster. Da habe ich ein bisschen Angst vor, weil ich Angst hätte, dass so ein bisschen dieses krasse Standing, was Julian Schuster auch in meinem Kopf hat, durch die ganzen Profijahre, da ein bisschen angekratzt werden würde, wenn er den Chefposten übernimmt und es halt nicht erfolgreich wird, sondern halt nach ein, zwei Jahren gesehen wird, okay, das funktioniert so nicht. Und davor hätte ich ein bisschen Angst, dass so ein bisschen dieses Lebenswerk des langjährigen Kapitäns und alles dadurch vielleicht ein bisschen angekratzt wird. Deswegen könnte ich mit Stamm, glaube ich, besser leben, weil ich nicht diese krasse emotionale Bindung zu ihm habe. Hat aber halt null sportliche Relevanz. Ich kann null einschätzen, wer von beiden besser funktioniert. Das ist eine rein emotionale Note, weil ich halt mir wünschen würde, dass es bei Schuster am besten ganz, ganz viele Jahre so funktioniert, weil er eben auch sehr diese SC-DNA in sich hat, und hätte größere Angst, dass das nicht funktioniert bei ihm.
Ey, und ganz ehrlich, ist ein Tandem undenkbar? Ist es undenkbar, dass die das zu zweit machen würden in irgendeiner Konstellation?
Ja. Für mich nicht eigentlich. Ist halt nur die Frage, einen muss es wahrscheinlich geben, der auf der PK sitzt beispielsweise und wirklich so ein bisschen das nach außen mehr vertritt. Ich glaube nicht, dass sie das komplett zweiteilen wird.
Nee. Innovativ neue Gedanken. Naja, keine Ahnung. Gibt's auch nirgendwo so richtig. Ne?
Gibt schon. Ja, irgendwo. Mischa hat ja dieses Leverkusen-Modell von vor 13 Jahren irgendwie ins Gespräch gebracht. Ein Typ hier und so, aber ja, ich glaube, es ist halt oft auch ein bisschen ein Taschenspielertrick, wer dann irgendwie tatsächlich Chef ist oder wo es halt tatsächlich dann ein gleichberechtigtes Duo ist.
Also wenn Schuster sich Amir Abrashi als Defensiv-Co-Trainer noch dazu holt, bin ich voll im Boot. Auf jeden Fall.
Die Doppel-Sechs.
Gut. Es wird auf jeden Fall auch spannend. Also, die erste Vermutung ist, dass es keine so großen Auswirkungen auf den Kader haben wird in der Sommerpause, weil man da ja irgendwie recht stabil ist? Oder würdet ihr das anders sehen?
Ich würde es gleich sehen mit einer Ausnahme, die Vincenzo Grifo heißt. Weil dieses Drüberschweben mit vielleicht macht er doch irgendwann mal Italien, ich mir vor jeder Sommerpause denke und er der eine Spieler ist, wo ich die Befürchtung habe, dass er sagt, okay, das ist jetzt der Punkt, ich mache doch nochmal was Neues, also ich mache diesen Italien-Traum jetzt doch noch, weil Christian Streich ist auch nicht mehr da. Bei allen anderen sehe ich es nicht. Also Ginter ist nicht wegen Streich zurückgekommen, sondern wegen Mist Freiburg. Und alles, was sonst so an möglichen Abgängen ist, das heißt ein Schaloy, Doan, Sididia, was weiß ich, die würden alle gehen, weil sie irgendwie den nächsten Entwicklungsschritt gemacht haben, nicht weil Streich aufhört.
Ich würde ein bisschen dagegen gehen, und zwar das, also ich glaube, man darf nicht unterschätzen, was diese Stabilität in den letzten 12 Jahren auch für Transfers und Verlängerungen bedeutet hat, die sonst vielleicht nicht klappen. Also das Wissen, dass halt nicht in 3 Monaten jemand da ist, der ein völlig anderes System spielt, hat, glaube ich, auch eine gewisse Attraktivität, auch für Berater und vor allem für Spieler. Und hat natürlich so Karrieren überhaupt das erlaubt, wie Güni, Chico, Grifo, das ist ja eh klar. Aber es ist vielleicht eben auch nochmal dann immer die Frage bei den Leuten, bei denen es jetzt halt gerade auf der Kippe steht, und das war in der Vergangenheit ja schon öfter die Frage, ne, bleibt jetzt ein Scholloy oder so, war vor 2 Jahren ja auch die offene Frage, bleibt ein Lienhardt, solche Sachen. Und ich glaube, da jetzt bei Scholloy zum Beispiel tendiert es eh zu nein, und das wird sich da, aber das hilft bestimmt nicht, dass man dann einen Unsicherheitsfaktor dazu bekommt, wie wird der neue Trainer und so. Ich glaube schon, dass es ein Minus ist. Ich glaube nicht, dass es gigantisch ist, weil der SC da wirklich sehr stabil ist. Aber es ist vermutlich, wäre es einfacher, auch jetzt Transfers, die man sicherlich dieses Jahr deutlich aggressiver jetzt schon verfolgt, als man es letztes Jahr gemacht hat, einzutüten, wenn man den Trainer schon quasi sicher hat oder präsentieren kann, mit ihm reden kann. Deswegen glaube ich auch tatsächlich, dass es nicht allzu lange dauern wird, bis diese Nachfolgelösung präsentiert wird, damit man spätestens im April eben mit allen Verlängerungen und Transfer-Frühgeschichten und so anfangen kann, die eh bestimmt ja schon seit langem laufen und teilweise. Würde Patrick jetzt nicht widersprechen mit, dass es jetzt irgendwie eine komplette Katastrophe ist, aber ich glaube schon, dass so ein Wissen genau, was man bekommt nächste Saison, hilfreich war und das ist jetzt natürlich weg.
Yes. Dann würde ich, also, ich habe vor, mit euch zum Schluss dieser Episode nochmal kurz über das Restprogramm zu sprechen, weil wir haben jetzt quasi den streichen Endspurt mit 8 Bundesligaspielen, wo man dann auch irgendwie denken kann, jetzt zerreißen sich nochmal alle für den Christian und dann geht's nochmal Richtung Platz 7 vielleicht, das werden wir dann besprechen. Was ich aber vielleicht noch, und was passt jetzt eher hier dazu noch, mit euch ansprechen wollte, ist, ja, wir kennen jetzt sehr emotionale, ich glaube, Paddy, du hast es gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, emotionale Abende in den letzten Jahren mit Dreisam Stadion Abschied, mit Nils Petersen Tor im letzten Heimspiel. Und das wird jetzt auch auf uns zukommen mit dem letzten Heimspiel gegen Heidenheim mit Christian Streich und für mich dann auch noch mit dem Auswärtsspiel in Union mit seinem letzten Bundesligaspiel dann und so. Taschentücher wahrscheinlich einpacken.
Ja. Und nochmal in 8 Spielen 18, 24 Punkte holen.
Gut gerechnet.
Ja, Julian hatte den sehr guten Take, dass man, wenn man, nee, das war gar nicht Julian, irgendjemand anderes was. Es fällt mir schwer, alles sich zu merken. Wenn man 8 Siege holt, hat Christian Streich eine ausgeglichene Bundesliga-Bilanz.
Was, ja, das nicht, genau. Das ist Paddy, ne? Das war ich, ja. Ah, er hat aktuell 133 Siege und 141 Niederlagen. Das heißt, gewinnt er jetzt noch den Rest, dann hat er schön 141 zu 141 quasi. Fände ich ja nicht schlecht.
Fände ich auch nicht verkehrt.
Ja, ist immer die Frage halt, wie viel extra Motivation quasi dann noch bringt. Aber ich glaube, in der Situation ist es tatsächlich ziemlich gut, weil man eben diesen halbwegs einfachen Spielplan hat und da so ein in Fahrt kommen eh gut funktionieren kann. Und dann hast du noch das, so was vielleicht auch dich über die, ne, im Englischen immer diese Trap-Games, diese Spiele gegen Vereine, wo du irgendwie glaubst, das müsstest du schon von selbst schaffen, dass diese fehlende Energie dann vielleicht gerade nicht zum Vorschein kommt, wenn man den Trainer quasi den letzten Spieler hat, dann glaube ich, ist da schon jeder voll dabei. Und ja, also wir können es nachher dann nochmal einzeln durchgehen, aber es ist auf jeden Fall ein spätestens nach dem nächsten Heimspiel, das ist echt sehr, sehr machbar.
Ja, wahrscheinlich haben wir es jetzt auch schon besprochen. Gut. Ich glaube, ich würde es an der Stelle versuchen zuzumachen und es fühlt sich sehr komisch an, jetzt über einen 3-2-Niederlage gegen Leverkusen zu sprechen, aber vielleicht tun wir es einfach. Wir werden, wie gesagt, da noch uns Gedanken machen, wie wir dem Ganzen noch ein bisschen mehr Huldigung widmen. Und das werdet ihr dann sicherlich auch alles mitbekommen. Ja? Keine Einwände? Irgendwas zu Christian Streich noch?
Okay. Noch folgende 20 Minuten hätte ich. Nein. Mach einfach. Ich finde das eine gute Idee, das jetzt nochmal sacken zu lassen, ein paar Tage.
Okay. Die Aufstellung von Bayer Leverkusen. 7 Positionen gewechselt zur Aufstellung gegen Karabakh Aktam. Ja, okay. Es fühlt sich tatsächlich sehr komisch an. Ich weiß nicht, ob ihr Leverkusen gesehen habt nach dem Freiburg-Spiel gegen West Ham, ob ihr da noch Lust hattet auf Fußball. Ich war in der Tante Käthe und es lief noch ein bisschen nebenher und in Wahrheit habe ich aber dann die letzten 10, 15 Minuten gesehen, als sie hinten lagen und das noch dramatisch gedreht haben und weiterhin unbesiegt sind, was sie jetzt immer noch sind. Die kommen mit 6 Ligasiegen in Folge. Die Aufstellung, ich brauche sie nicht groß aufzählen, aber eigentlich ihre gewohnte Taktik mit dem 3-4-3 quasi, mit offensiv Frimpong und Grimaldo auf den Außen. Aber sie rotieren doch sehr viel mehr durch, als sie das schon mal gemacht haben. Vielleicht kann man sich darauf einigen. Aber ja, das war jetzt so mit wieder die stärkste Elf mit Xhaka und Palacios da mittendrin und so. Schon nicht verkehrt. Bald deutscher Meister. Ich glaube, da wird mir keiner was dagegen sagen jetzt hier in dieser Runde. Kopfschütteln, kollektiv. Ich weiß nicht, möchte jemand noch was zu Leverkusen sagen? Eigentlich hat man von denen auch richtig viel gesehen, ne, dieses Jahr.
Ja, also ich glaube, jeder hat, jeder sollte Leverkusen geschaut haben, selbst wenn er sie blöd findet.
Denke auch.
Also geht ja, kommt ja gar nicht vorbei. Macht ja auch einfach wirklich Spaß, kann man nicht sagen, dass es dazu dann immer noch sehr dramatisch ist und nicht langweilig, die Spiele, dass sie dazu auch noch alles Glück der Welt gepachtet haben. Und das gehört natürlich dann auch dazu, diese krasse, ne, schlimmes Fußballwort, Mentalität haben, diese Dinge halt immer noch zu drehen. Das war ja nicht erst bei Karabakh so, das ist die komplette Saison so, diese berühmt-berüchtigte Expected-Points-Statistik mit all ihren Schwächen ist da trotzdem extrem gegen Leverkusen, weil die halt einfach ganz oft noch enge Spiele spät gedreht haben oder für sich geholt haben und so. Und ne, wenn wir letztes Jahr immer gesagt haben, immer Glück ist Können, dann ist es da natürlich erst Thema so, weil da sieht man das Können im Gegensatz zu Union sofort. So, bei Union muss man manchmal ein bisschen genauer suchen, warum das immer so noch so geklappt hat. Und hier ist es, glaube ich, evident, warum diese Tore dann noch fallen. Und das sind natürlich dann noch Einzelsachen, die fantastisch sind. Und gibt, glaube ich, kein Team, das man aktuell vom reinen Fußballschauen mehr Spaß macht. Ich hätte mir gewünscht, dass es ein anderer Club ist, der so Fußball spielt. Aber da hat man in Deutschland ja nicht mehr so viel Auswahl.
Hab noch jemand von euch so Werkself im Hinterkopf?
Ich nicht.
Ja.
Gar nicht, aber traditionell, ich mochte Leverkusen schon als Kind immer, die waren halt schon immer da und ich bin so bei Leverkusen und Wolfsburg ein bisschen weniger hart, also es ist schon klar, dass sie auch den Wettbewerbsvorteil haben und es cool wäre, wenn sie den nicht hätten, dass sie einen Konzern haben, der die Verluste ausgleicht, aber es ist halt für mich tatsächlich was anderes, ob die... Also sowohl Leverkusen als auch Wolfsburg sind in die Bundesliga aufgestiegen, nicht mit Hilfe eines Investors, sondern sie sind dann in der Bundesliga finanziell nach oben gerutscht mit Hilfe des Konzerns im Hintergrund. Aber die haben beide den Aufstieg aus den von Arbeitern gegründeten Fußballvereinen nach oben geschafft. Also so Wolfsburg ist VW erst richtig eingestiegen Ende der 90er. Bayer ist an Ende der 80er, Anfang der 90er nach dem Leverkusener UEFA-Cup-Sieg eingestiegen und so. Deswegen ist es nicht die Art und Weise, wie ich mir wünsche, dass Fußballvereine aussehen, aber es ist auch nicht Hoffenheim oder Leipzig. Also es ist für mich schon eine sehr andere Stufe und für mich auch tatsächlich dann nicht mehr irgendwie schlimmer als die Strukturen, die die FC Bayern München AG jetzt hat, mit den Mengen an Anteilseignern oder so. Also da ist es wirklich... Leute, die sagen, ja, Leverkusen, also ich kann Leute verstehen, die daherkommen, dass sie sagen, für den Fußball ist es trotzdem besser, wenn Bayern München, weil da ja noch ein e.V. ganz ursprünglich dahinter steckt, Meister wird das, wenn es Leverkusen wird, aber so weit würde ich nicht mehr gehen. Aber ja, ist jedem selbst überlassen, glaube ich.
Da mein einziger möglicher Konkurrent in den Top 3, der nicht Bayern ist, halt auch noch Stuttgart ist, bitte ich, glaube ich, dieses Jahr halte ich da einfach meine Fresse zu. Ich bin happy, dass das mal nicht Bayern ist und dass Stuttgart kann ich nicht noch mehr Punkte gönnen. Also was soll ich denn machen?
Da bin ich voll bei dir, Julian. Als da vor ein, zwei Spieltagen noch die Top 4 Leverkusen, München, Stuttgart und Leipzig waren, da hätte ich auch gedacht, ja komm, also nee, das ist mir dann alles zu viel. Deswegen ist auch der einzige positive Aspekt für mich, mit dem ich mich arrangieren kann, es ist nicht Bayern. Und man muss halt einfach sagen, sie spielen einen verdammt schön anzuschauenden Fußball. Und ja, dann ist es jetzt halt mal so. Das ist so eine Once-in-Lifetime-Saison. Dann sollen sie es jetzt bitte auch durchziehen und hier einen auf Arsenal machen und einen Invincible-Durchgang hinlegen und nicht noch irgendwie, keine Ahnung, gegen Heidenheim verkacken oder so.
Und ansonsten vielleicht spielerisch, weil, um dann die Brücke zum SC zu schlagen, wir werden, glaube ich, jetzt sehr viel drüber sprechen, dass Freiburg das eigentlich jetzt zweimal sehr gut gemacht hat und trotzdem 0 Punkte geholt hat. Und man muss tatsächlich sagen, also diese Mannschaft, was sie ja so krass macht, ist, dass du halt Einzelspieler hast, die du als Faktoren gar nicht rausnehmen kannst. Also was Granit Xhaka, Florian Wirtz und Alejandro Grimaldo für eine Saison spielen, ist absolut absurd. Und trotzdem hat es Freiburg geschafft, die einigermaßen in ihren Wirkungskreisen einzuschränken. Also man hat zweimal über 90 Minuten geschafft, dass die Außenverteidiger gar keine so großen Faktoren waren, auch wenn sie dann trotzdem beteiligt waren an Toren. Aber also Grimaldo und Frimpong waren beide halt gestern, die sind halt Weltklasse-Spieler, aber die sind halt normalerweise noch krasser dominanter, als sie es gestern waren. Der Einzige, für den man keine Lösung gefunden hat, ist Florian Wirtz, aber die Lösung hat auch kein Verein der Welt im Moment.
Ja, krasser Spieler. Werden wir gleich in der zweiten Minute drüber sprechen. Freiburg, Aufstellung. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht jetzt auswendig im Kopf, wie viel Wechsel das sind. Es müsste Röhl sein auf jeden Fall im Vergleich zu West Ham. War's das schon?
Das war's, ja. Genau. Für den gesperrten Eggestein halt rein gemusst quasi, aber ja, das war die einzelne Änderung.
Ich finde ja mit dem ganzen Streichabschied, ich habe das zu euch auch schon geschrieben, hat das mit diesen, kann ich diese drei Punkte gegen Bochum und das nicht rotieren und ernst nehmen noch mehr nachvollziehen, weil Streich halt nicht mit 30 Punkten das verkünden möchte, sondern lieber mit drei. Hat man jetzt 33? Erzählt, bevor ich hier Quatsch erzähle. Ich glaube, es müsste stimmen.
Mhm. Ja, stimmt.
Ja. Und mit 30 hat der liebe Christian dann vielleicht doch noch ein bisschen Nervenflattern und sagt so, ach nee, komm, das ist jetzt ein bisschen noch zu früh. Und mit 33 sieht es wahrscheinlich schon ganz gut aus als diese Saison. Also ich habe das schon verstanden, dass man Bochum mindestens genauso ernst nehmen möchte wie West Ham und dass sich Streich das auch niemals, diese Kritik möchte er niemals hören, dass das nicht so wäre. Dann haben wir das bittere Spiel gegen West Ham eben jetzt gehabt und jetzt nochmal kaum rotiert. Müdigkeit spielt eine Rolle am Ende dieses Spiels? Eigentlich nicht so, ne?
Nee, und es ist halt Länderspielpause. Also Es ist wirklich, also dieses, hey, man kann jetzt nochmal alles raushauen, dann ist 2 Wochen Pause, diesmal hat es Sinn gemacht. Also da waren Augsburg und Bochum deutlich fragwürdiger mit nicht rotieren als jetzt gestern. Und es war wirklich keine Kraftfrage.
Yes. Atubolu, Ginter, Gulde, Sedia hinten drin, Doan rechts, Günther links, Grifo links mit Günther, Höhler eher rechts, Röhl und Höfler im Mittelfeld und Schalay. Ob Höhler da so nur rechts war, das ist eher so auf SofaScore eingezeichnet, der war ein bisschen variabler, um ehrlich zu sein, weil Doan dann offensiv auf die rechte Schiene bespielt hat, aber knapp. So, und dann, eigentlich muss man mit dem Tor anfangen, mit den ersten 10 Minuten oder alles, was nach dem Tor kommt, bis zu dem 1:1 vom SC, hängt ja auch ein bisschen davon, also damit zusammen, dass man dieses frühe Gegentor kassiert hat. Julian, ist Florian Wirtz der Albtraum von Höfler diese Saison? Wahrscheinlich schon.
Das ist jetzt keine so offene Frage, die du mir stellst. Ne?
Ich weiß.
ich hab's, also ja, natürlich, es ist auch blöd gelaufen, dann die ganze Situation. Auch einfach nicht gut verteidigt. Ich, bla bla bla, kannst du alles sagen, es ist so ein tolles Tor. Also das ist vor allem anderen, es ist ein tolles Tor und das ist halt das zweite tolle Tor, das er schießt. Das andere war noch besser und das hier ist schon sehr, sehr gut. Also das Hinspieltor. Und ganz ehrlich, ich habe es mir jetzt noch ein paar Mal dann langsam angeschaut und ne, die Kritik danach war ja, dass Wirtz ist da im Strafraum. Strafraumeck ist im 1 gegen 1 gegen Ginter und Höfler zieht halt rein, um den Schuss zu blocken und macht damit erst den Schuss ins lange Eck auf, weil natürlich dann auch noch Ginter aus der Aktion nimmt. Das stimmt alles. Aber so wie Wirtz drauf ist, kann er tatsächlich auch noch an Ginter vorbeizirkeln, wenn er direkt schießt. Also, dass er halt dann auch noch das irgendwie antizipiert und sich eine noch bessere Schussposition erarbeitet, ist natürlich Wahnsinn. Auch nichts zu halten dann. Und also irgendwie das danach zu lesen, ne, da sind die schon wieder so weit weg von ihren Gegenspielern, sind sie nicht. Ginter ist da, das ist eine tolle Bewegung. Höfler ist da und ist eher das Problem, dass er zu nah rangeht. Also, dass er halt nicht den Laufweg dann antizipiert und irgendwie blockt, sagt er danach selber. Aber irgendwo muss man, finde ich, auch mal sagen, manchmal ist es halt einfach toll und das war halt toll. Und dass es dann wieder der erste Schuss war, ist scheiße und alles. Aber ich glaube, mein Problem mit der Szene ist eine andere, nämlich, dass der SC schon wieder so anfängt, als ob man irgendwie gegen jemanden spielt, der nicht innerhalb von 3 Sekunden von einem eigenen Strafraum an einen anderen Strafraum kommt und jeder passt jetzt perfekt, weil das war das mein Problem damit, dass man schon wieder irgendwie so aggressiv und aufgerückt und dachte, wir zeigen es denen direkt, was ich irgendwie sympathisch finde, aber halt einfach nie klappt diese Saison und das war irgendwie wieder das Naive wie gegen Stuttgart und das hat mich geärgert, viel mehr als die Einzelsituation. So, das war jetzt lange, sorry.
Dafür, dass es keine offene Frage war, die man einfach mit Ja beantworten hätte können. Schön auszuholen.
Siehst du mal, was für gute Gäste du hast.
Na, ja, oder wie unterschätzt meine Moderation ist. Stadioneindruck, Jungs. Nervig. Das ist wieder keine offene Frage zu
beantworten. Ich habe zu Paddy genau das gesagt, was Julian gerade gesagt hat.
Wort für Wort.
Nee, exakt. Nicht Wort für Wort, aber genau so, warum zum Teufel spielt man wieder so eine hohe Pressinglinie von Anfang an? Und ja, also ich war vor dem Spiel relativ entspannt, weil ich mir nur dachte, okay, bitte nicht abschießen lassen und alles andere ist okay. Und ich hatte tatsächlich kein schlechtes Gefühl fürs Spiel, also besseres als vor dem West im Spiel.
Du hast auf 3-1 Sieg getippt,
Freiburg. Ich hab 3-1 Sieg getippt und tatsächlich dachte ich nach dem 1-1 auch, ich behalte recht, weil ich fand wirklich, es war früh erkennbar, dass Freiburg, also was dazugehört zu diesem mich übers hohe Pressing aufregen, man hat direkt in der ersten Minute eine Balleroberung, die man dann schlecht ausspielt und in der zweiten Minute funktioniert dann der zweite Pressingversuch funktioniert nicht. Ist dann trotzdem keine tolle Quote, um ehrlich zu sein, aber ja, zwei Pressingversuche, ein Gegentor ist keine gute Quote, ja. aber ja, also Stadion, ich hatte schon echt Schiss, so ich dachte, boah, jetzt bitte nicht so Leipzig-Halbfinale und es geht irgendwie nach einer Viertelstunde 3-0 und es geht komplett dahin. Also die Angst hatte ich schon, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht für Paddy sprechen, aber ich glaube, wir dachten das alle.
Ja, total. Also es war, Patrick hat es gerade gesagt, diese erste Aktion, die funktioniert hat in der ersten Minute, ich wollte es noch nicht sagen, wir kommen gut rein, weil dafür war es dann zu kurz. aber das hat mir eigentlich auch gefallen, aber es war dann halt, also ich fand einfach die Einzelaktion so krass, weil der Ball kommt dann nach außen auf Wirtz, nach einem Einwurf sind die ja echt innerhalb von 3-4 Sekunden sind die gefühlt im Strafraum. Und die Bewegung von Wirtz, man hat die halt so perfekt dann von der Süd gesehen. Das war halt einfach so gut. Und dann landet der Ball, der fliegt so perfekt. Und ich habe mir nur gedacht, natürlich ist es Wirtz. Weil der hat ja, ist ja genau wie Musiala gegen uns die Traumtore gemacht. Wirtz diese Saison die Traumtore gegen uns. Es ist halt bitter. Aber ich hatte nicht die größten Sorgen, dass es direkt deutlich werden würde oder so. Ich bin dann eigentlich, ja, ich habe dann gedacht, ja gut, dann passiert das halt, liegt man jetzt 1-0 hinten. Ist erwartbar, dass es so schnell ist, nervt, aber ich habe jetzt nicht gedacht, okay, wir kriegen jetzt direkt 3-4 weitere Gegentore und verlieren hoch. Dafür fand ich ja, wie gesagt, eigentlich, dass der Beginn, die ersten 30 Sekunden eigentlich zu gut dafür waren.
Das ist das neue Segment. Wie waren die ersten 30 Sekunden? Ja, ich fand das tatsächlich aber nach dem Tor, die hat man kurz gebraucht, um sich zu schütteln. Und da habe ich mich auf jeden Fall auch in der WhatsApp-Gruppe drüber aufgeregt, dass man doch jetzt bitte mal einmal einen Ball, 2, 3 Pässe festmachen kann und ihn nicht direkt wieder verliert. Da war man entweder beeindruckt von dem Gegentor oder Leverkusen war positiv beeindruckt von dem eigenen Tor. Aber es hat auf jeden Fall nicht dafür gesorgt, dass man die guten ersten 30 Sekunden, die Paddy gerade erwähnt hat, bestätigt hat.
Vielleicht ganz kurz taktisch, weil das jetzt ich war im Stadion unsicher, weil ich eigentlich dachte, man läuft da klar mit 4-3-3 an, weil es zumindest am Anfang so die Grundstruktur war, dass Höhler eindeutig der Achter neben Röhl war, Schaller Sturmspitze und Doan rechts, Grifo links, hinten dran Viererkette, Höfler alleiniger Sechser. Und dann habe ich irgendwann gesehen, dass Mischa von 5 Raute 1 geschrieben hat und ich glaube, er hat auch recht, und zwar direkt eigentlich nach dem 1-0, relativ schnell. Ich glaube, dass 4-1-4-1 so der Ursprungsplan war und man dann doch gesehen hat, okay, man wird ein bisschen zu leicht überspielt, weil ich auch einfach vermute, dass Alonso Anpassungen hatte im Vergleich zum Hinspiel, als das 4-1-4-1 ja echt dafür gesorgt hat, dass Leverkusen gar nicht in die Zwischenräume gekommen ist und Doan gegen Grimaldo ziemlich gut aussah. Und dann war es dieses 5-Raute-1. Doan war dann sehr tief gegen den Ball. Sidilia dann eingerückt, Höfler 6, Höhler rechter 8, Röhl so ein bisschen die Spitze der Raute, Grifo linke 8 und Schaller vorne. Und weil das in keiner so einzelnen Situation auftaucht, defensiv, also Lukas Höhler hat das in der ersten Halbzeit gespielt, das hätte er nie was anderes gespielt. Das war defensiv echt krass gut. Zweite Halbzeit nicht ganz so krass, aber in der ersten Halbzeit war es echt krass. Das waren meine 5 Sterns. Nicht ganz. Weil jetzt habe ich nur gesagt, wie Freiburgs Grundstruktur, aber überhaupt nicht, was es mit Leverkusen zu tun hat. Man hat Xhaka sehr freigelassen, weil, sind wir mal ehrlich, es macht auch keinen Sinn, Granit Xhaka zu pressen, weil er ist eh nicht pressbar. Hat den sich immer wieder rausziehen lassen. Hat
er ist der allerkrasseste.
Das war, also ich wusste davor, wie gut er ist, nach gestern im Stadion. Ich konnte teilweise, hatte ich so meinen Mund offen stehen, weil es echt, obwohl es Spieler vom Gegner ist, weil es einfach so krass ist, was er macht, dass er auch immer anspielbar ist. Aber man hat halt versucht, ihm die flachen Pässe dann durchs Zentrum, dann auf Wirtz oder Loschek in die Halbräume oder auch auf einen einrückenden Grimaldo wegzunehmen. Und wenn man ehrlich ist, funktioniert es bis auf 2-1 und 3-1 auch sehr gut. Leverkusen macht es dann in den zwei Situationen, wo es dann trotzdem funktioniert, halt einfach herausragend. Aber diese klassischen Grimaldo und Wirtz-Szenen in Halbräumen, die hat man eigentlich gar nicht so großartig zugelassen. Jetzt bin ich fertig.
Schade, weil vorhin hast du mit Höhler aufgehört. Das wäre der perfekte Übergang zum Assistgeber, zum 1:1 gewesen. Tja. Der macht das ganz gut. Spielerisch auch. Und Doan auf engem Raum ja sowieso. Und Doan hat sich endlich mal belohnt dafür, dass er da von rechts reinzieht und einen Abschluss sucht. Schön gewartet und den Ausfallsschritt des Fontar, glaube ich, durch die Beine von Fontar am Ende. Auf jeden Fall ins kurze Eck, wo der Torhüter dann auch ein bisschen schlecht aussieht, aber in Wahrheit ist es einfach ein guter Abschluss und gut gemacht von Doan. Ich war sehr beeindruckt vom Höhlerball, natürlich.
War sehr gut von Höhler auf jeden Danke. Fall, dieser Direktpass. Aber ist natürlich schon die Doan-Show, dieses ja. Tor. Und das ist halt auch das, was er echt mal gebraucht hat, weil er so Szenen hat er ja gelegentlich. So viel Platz kriegt er gar nicht so oft. Das war schon auch erschreckend schlecht dann gemacht da von Leverkusen. Aber eigentlich würde ich ja sagen, verpasst er mal wieder den richtigen Schussmoment und dann ist es dann doch der perfekte, weil er halt durchkommt. Aber gleiche Situation und Tah kriegt den Fuß dazwischen und alle sagen natürlich, ja, wieso zögerst du denn nochmal? Weil die Schusssituation direkt, als er den Ball bekommt, weil er dann Schlenzer aufs lange Eck machen kann oder so, ist eigentlich natürlich besser als der geblockte aus 12 Metern. Aber klassischer Erfolg gibt recht und der Schuss war dann auch echt gut, weil der ist dann ja tatsächlich aus der Bewegung nicht zu halten. Wenn da, also Radetzky zuckt ja in die andere Ecke schon, weil eigentlich wäre das der logischere Schuss quasi mit links und der haut ihn dann gegen die Laufrichtung ins kurze Eck, das ist schon cool.
Und ich habe jetzt bei mir die sexy Minuten vom SC Freiburg, Zitat Urbu, bei mir drinstehen, die nach dem Tor kamen, auch spielerisch, das war auch der Eindruck im Stadion, nehme ich an, Paddy.
Ja, also ich habe natürlich obligatorisch das 1:1 erst noch verpasst im Stadion, weil ich gerade ein neues Bier gebraucht habe und habe das noch im Fernseher verfolgt. Aber ja, das hat dann ein bisschen den Eindruck bestätigt, den ich vorhin kurz angestoßen habe, wo ich gedacht, okay, wir lassen uns hier nicht abschießen, weil man irgendwie gut im Spiel ist. Man hat ein sehr, sehr starkes Umschaltspiel auf die Beine gestellt und hat versucht, sehr, sehr schnell in die Spitze zu kommen, sehr schnörkellos. Es gab eine andere Aktion nochmal direkt, ich glaube 2-3 Minuten später, wo Doan es nochmal über die rechte Seite versucht und sich dort durchsetzt, wo er dann reinflankt, keinen Abnehmer findet. Aber da habe ich schon gedacht, ja cool, da könnte was gehen und man ist auf jeden Fall im Spiel. Und das hat mich ein bisschen erstaunt. Patrick hat es vorhin gesagt, dass man ja eigentlich eine andere Herangehensweise auch hatte im Vergleich zum Hinspiel gegen Leverkusen, wo man ja eine wahnsinnige defensive Struktur hingestellt hat, dass man versucht mitzuspielen und durch das eigene Umschaltspiel Gefahr auszustrahlen und das hinbekommen hat bei gleichzeitiger guter Stabilität in der Defensive, auch wenn man nicht alles verteidigen konnte. Also es gab ein paar Durchbrüche von Frimpong beispielsweise, die konnte man nicht komplett verteidigen. Man hat es aber den Umständen entsprechend trotzdem gut hinbekommen, die 1-gegen-1-Situation gut anzunehmen, sodass der Leverkusen dann auch die Chancen nicht perfekt ausspielen konnte. Und deswegen, das hat mir dann durchaus gefallen.
Yes, dann blicke ich ein bisschen auf die Highlights. Ich sehe auf jeden Fall die nächste Chance auf SC-Seite mit dem Ball von Cedilla. Sehr schöner Ball auf Röhl. Da hat man natürlich die Röhl-Stärken, der dann in die Tiefe startet. Und der so Halbvolley abschießt, wenn er den ein bisschen besser trifft, kann der auch noch sehr gefährlich für Radetzky werden. Leider ging er so rechts am Tor vorbei.
Geiler Schuss eigentlich, ne? Also, wenn er ihn irgendwie in die Mitte bringt, ist es vermutlich sogar ein Tor, aber ich glaube, da kommt der Ball einfach nicht durch. Und da einfach abzuziehen, finde ich schon ganz geil. Also, weil Radetzky rechnet auch nicht damit. Und genau, wie du sagst, der reagiert sogar noch ganz gut, aber wenn er irgendwie halber Meter höher, Viertelmeter nach links und so, das war nicht viel. Und dann ist der nicht zu halten.
Ich war allgemein in dieser Phase, da sind gar nicht so viele krasse Torchancen draus entstanden, aber ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, eigentlich müsste da sogar ein bisschen mehr gehen, weil man immer wieder in diesen Raum hinter den einrückenden Grimaldo gekommen ist und ich mich schon die ganze Bundesliga-Saison frage, warum das nicht mehr Gegner schaffen. Der Grund ist, weil Bayer die ja drückt, aber das hat man echt ganz gut hinbekommen, dass man immer nach Ballgewinn dann Röhls Dynamik ins Spiel gebracht hat und viele Leute auf rechts geschickt hat, um da auszunutzen, dass Bayer da immer ein bisschen in Unterzahl war. Also da war auf jeden Fall klarer Plan vorhanden, wie man in Angriffe reinkommen möchte.
Vielleicht ist Hinkapié auch nicht Tapsoba in Bestform, weil Tapsoba schon nochmal.
Ich finde Hinkapié besser, aber das ist Geschmacksfrage.
Ja, und dann, ich gucke gerade, Halber, es gab so einen Halbabschluss von Schalay nach Pass von Höhler. Es gab diese eine Aktion an der Seitenlinie, da ist im Stadion bestimmt lauter geworden, wo Xhaka Röhl abblockt und Röhl keinen Freistoß bekommt, was vielleicht fraglich ist. Eine der 50-50-Entscheidungen wahrscheinlich, über die Streich moniert am Ende.
Ich glaube, da hat er es ja primär von der zweiten Halbzeit auch nochmal explizit gesagt. Ich glaube, hier gleicht es sich noch so ein bisschen aus, bevor es dann krass einseitig wird.
Aber verpfiffen wurden wir mal wieder. Das ist einfach ein Fakt.
Von Harm Osmas kommen wir später vielleicht noch zu. Aber so ganz klare Dinger waren es auch nicht. Sedia und Gulde sind zusammengeprallt nach einer Ecke von Leverkusen. Da hatte man dann kurz Schiss, dass es bei Gulde nicht weitergeht, aber es ging dann weiter. Und vor dem 2:1, über das wir jetzt länger sprechen werden, gab es noch diese eine Szene, wo eigentlich Freiburg einen Angriff hat, wo man am Ende nicht zum, also am Ende ist es ein Günther-Schuss, der geblockt wird, außerhalb des Strafraums. Und dann Leverkusen kontert, wo Frimpong zentral auf den 16er vom SC zuläuft und Gulde einfach stehen bleibt und sich nicht locken lässt, ihm den Ball vom Fuß nimmt, man aber durchaus schon auch sagen könnte, dass Frimpong einfach rechts schick mitnehmen könnte und der frei zum Abschluss kommt.
Aber Gulde auch wieder ein paar Aktionen, wo es dann wirklich einfach nur um pure Zweikampfstärke ging.
Yes.
Und da habe ich Leute gesehen, die deutlich schlechter aussahen diese Saison.
Ja, ja, ja. So. Der besagte Wirtz spielt einen sehr, sehr krassen Ball auf Grimaldo übrigens in der Szene, die wir jetzt besprechen. Und dann überlasse ich die Bühne irgendeinem anderen, der darüber sprechen möchte, ob Atubolu, ob das ein Torwartfehler oder nicht ist. Wir haben da ja eifrig drüber diskutiert.
Soll ich anfangen, weil ihr seid euch ja alle einig?
Ja, gut.
Ich fange erst mal an mit der einzigen Doan-Schelte für den Tag, weil er macht es eigentlich das ganze Spiel über sehr gut defensiv gegen Grimaldo, aber also ich verstehe es im ersten Moment, er orientiert sich kurz auf Wirtz und dann dreht er sich sogar um, man sieht es in der Hintertorkamera, und sieht, dass Grimaldo nicht mehr da steht, wo er davor stand, und er läuft dann trotzdem nicht hinterher, sondern lässt Grimaldo halt einfach frei in die Tiefe gehen, was bestraft würde, wenn der Witz passend ein bisschen kürzer ist. Und dann ist, glaube ich, die Hauptsache, an der ich mich gestört habe gestern, weil ich will ja gar nicht, ich will gar nicht bestreiten, dass das Atubolus Fehler ist. Also das ist offensichtlich seine. Ich finde nur nicht, dass es irgendwie grob falsch ist, was er macht. Also er entscheidet sich offensichtlich am Ende falsch. Aber also meine Erklärung für das, was er macht, ist, dass er, also er geht in die Verteidigungssituation, weil er denkt, dass Grimaldo an den Ball kommt und stellt dadurch den Block, realisiert zu spät, dass er eigentlich klar in eine Klärungsaktion kommt und einfach den Ball hätte abfangen können, wenn er mit den Händen voraus hingeht, und muss dann aus diesem Block raus und kriegt aus dem Block halt keine klare Klärungsaktion hin und ist dann aber trotzdem noch schnell da, um schick hinterher zu gehen. Und das ist halt diese, also es ist ein Fehler von ihm, aber es sind diese klassischen Sachen, wo wir drüber gesprochen haben, glaube, oder wo ich auch am ehesten damit gerechnet habe, dass die am Anfang passieren, warum junge Torhüter viele Fehler machen, zum Beispiel bei Strafraumbeherrschung, wenn Flanken reinkommen und so, weil das so diese Sekundenbruchteile sind, wo das Spiel ein bisschen schneller ist auf dem Niveau, wo dann halt im Sekundenbruchteil er einfach die falsche technische Aktion ausführt. Aber ich finde, es ist, also ich finde, es ist nicht deutlich. Also es fehlt auch Grimaldo nicht arg viel, um an diesen Ball ranzukommen, weswegen ich es keinen absurd krassen Fehler finde. Es ist halt trotzdem die falsche Entscheidung. Aber jetzt nicht irgendwie was Dramatisches, was nicht passieren kann. Das wäre, glaube ich.
Die einzige Frage, die ich mir stelle, ist, warum er bei dem Pass auf Grimaldo wirklich rausrückt. Alleine schon. Vielleicht könnt ihr mir das erklären, weil ich verstehe es nicht ganz, weil ich weiß es nicht, ob es Gulde ist, der dort mitläuft mit Grimaldo und eigentlich dort ist und der Winkel ist eigentlich spitz genug, dass er nicht raus aus dem Fünfer gehen muss mit dem Fuß. Und das ist so das Einzige, wo ich denke, okay, das weiß ich nicht, ob das hätte sein müssen. Was danach passiert, ist dann, er versucht dann halt den Abpraller, den er selbst verursacht, noch zu klären, kriegt ihn nicht geklärt, er landet dann halt blöd. Also die Folge ist dann halt auch ein bisschen doof, dass letztendlich zwei Leverkusener, also Schick und Loschek, dann halt jeweils dort sind, wo der Ball auch hinspringt. Das ist dann ein bisschen bitter. Aber so die erste Aktion war die ich nicht komplett verstanden habe.
Ja, Also ich glaube, das Problem ist ein bisschen, dass wir uns fehlt dann immer für die boulevardeske Aufarbeitung die Emotionen des Spiels, weil gerade Patrick und ich haben uns da ein bisschen angezeckt gestern bei der bei den Szenen und das fehlt dann, wenn man einen Tag später drauf schaut, weil dann
ich bin bei Arthur Bolu, wobei wir werden das Thema gleich noch ausmachen. Ich bin bei Arthur Bolu immer noch mal ein bisschen krasser im Verteidigen, weil die Reaktion, die man auf Social Media sieht, dann ja, ich weiß, da bist du gar nicht angesprochen, aber du kriegst es dann halt ab. Ja.
Eben, also ich würde mir da schon zugute halten, dass ich das aus den richtigen Motiven kritisiere. So weit sind wir dann nicht auseinander. Ich glaube, die Erklärung, warum er das macht, ist genau richtig. Er denkt, da kommt noch ein Ballkontakt und dann kommt keiner. Und ich würde halt sagen, da ist genug Zeit für einen Bundesliga-Torwart, um den entweder halt vernünftig rauszuklären oder am einfachsten halt mit den Händen vorauszugehen, weil er hat noch die Sekunde, wo er sich offensichtlich entscheidet und er geht davor sehr langsam raus. Also wenn er es durchzieht, hat er eine bessere Chance. Wenn er so langsam rauskommt und mit den Händen vorausgeht, hat er eine bessere Chance. Und am Schluss macht er halt das Blödste, weil er ihn halt genau in die Mitte klärt. Und klar, sieht dann auch extra scheiße aus und passt dann auch alles. Für mich ist das jetzt kein, ab jetzt ist er angezählt, Moment, für mich ist das auch ein Schmerz, also ein Wachstumsschmerztor. Aber war halt einfach schon die klar falsche Entscheidung, dann einfach in der Szene dann runterzugehen mit dem Fuß und ihn so awkward in die Mitte zu klären. Was mich auch noch ärgert an der ganzen Szene ist, dass da halt überhaupt, dass da überhaupt gar kein Freiburger Verteidiger mehr ist, weil Gulde muss da rausrücken, das ist quasi sein Mann, aber er muss da ja weg, weil wegen diesem tiefen Lauf. Aber und vielleicht ist das ja auch die Erklärung, warum man so ein bisschen rausgehen sollte, weil natürlich ist die Möglichkeit, dass er einfach den Pass quasi zurückspielt und dann ist es ein völlig freier Schuss aus 8 Metern oder so. Aber trotzdem muss da irgendein Freiburger sein, dass dann auch noch Atubolu ganz gut reagiert danach und den nochmal blockt und es immer noch kein Freiburger da ist, um irgendwas damit zu tun, ist dann nicht nur unglücklich, sondern halt auch daran, dass zu Beginn dieser Atubolu-Fußabwehr halt wieder so ein 6-7 Meter Raum in der Mitte ist und Doan und Höfler und Eggestein oder Ginter, ich weiß nicht genau, wer dann noch kommt, erst hinjoggen sozusagen, das nervt dann auch in der Szene. Aber trotzdem würde ich schon sagen, einfach klarer Atubolu-Fehler und der wird ihn auch selber sehr ärgern, weil er, glaube ich, in sich selber nicht so 1000% dann erklären kann, warum er in der Hundertstel dann mit dem Fuß hingeht, statt mit der Hand voraus, außer halt, dass es alles eine Spur schneller geht, als das schon bisher gesehen hat.
Ja, das Standbild mit den Doan, Höfler und Ginter habe ich offen gerade vor mir und dann ist es auch kein Wunder, dass der Abpraller reingeht, wenn man da nicht steht. Voll richtig. Patrick hat es gerade schon angedeutet, es sind wohl dann rund um die Aktionen beziehungsweise rund um Atubolu bei dem rund um das Spiel rassistische Kommentare, Nachrichten gefallen, wurden wir auch kontaktiert, dass das so war bei jemandem, der es beobachtet hat. Und ja gut, dass wir hier das aufs Schärfste kritisieren, ist glaube ich klar, die uns hören, die sollten das wissen. Aber genau, verpisst euch aus dem Stadion. Oder ändert eure Lebenseinstellung oder so.
Ja. Ist halt auch krass, ne, weil unter dem Kommentar, es ist also unter den Tweets und so, wo ja normalerweise like, dieselben 8 Leute immer kommentieren, sind dann halt auf einmal wirklich, kommen da Leute aus dem Unterholz, das ist schon heftig. Also was natürlich auch nicht alles Freiburger sind, aber auf jeden Fall auch welche. Und das hat dann auch nichts mehr mit Torhüterkritik zu tun oder so.
Yes. Er konnte sich dann vor Ende der Halbzeit noch 1-2 Mal auszeichnen. Es gab einmal die Szene, wo Höhler sehr schlecht den Ball verliert. Ja, ich bin ehrlich, es war einfach sehr, sehr schlecht. Palacios aus dem spitzen Winkel abschließt, ihn, glaube ich, tunneln möchte und Atubolu gut mit den Beinen pariert und ihn hält. Und dann gab es auch noch eine Grimaldo-Ecke, wo Tat zum Kopfball kommt, wo Atubolu hält. Das ist dann immer so, dann denkt man, na, das tut ihm jetzt gut, nach diese 2 Aktionen direkt nach dem Gegentor zu haben, weil dann nimmt er das vielleicht ein bisschen besser mit in die Halbzeit. Wechsel gab es keine. Und hättet ihr euch das gewünscht? Nee, wir haben eigentlich schon gesagt, dass Müdigkeit kein Thema war und dass das eigentlich okay aussah, ne?
Ja, ich fand, Unentschieden wäre eigentlich das gerechtere Ergebnis gewesen und dementsprechend, war klar das gerechtere Ergebnis. Jetzt nicht vielleicht von irgendwie Ballbesitz, aber klar von irgendwie Gefahr und dementsprechend, finde ich nicht, dass man da hätte irgendwas ändern müssen.
Können wir noch kurz über eine Szene, weil vielleicht stellvertretend für Vincenzo Grifo, der mir wieder nicht sonderlich gut gefallen hat. Es gibt die eine Kontersituation, wo man über Röhl mit Dynamik durchs Zentrum kommt. dann über Doan der Ball bei Grifo landet, der links Schalloy hätte, der einen komplett freien Abschluss frei vor Radetzky hätte, und Grifo nimmt sich einen Abschluss und wird geblockt. Und gerade in Anbetracht, wir werden nachher über Muslia reden, der reinkam und es deutlich besser gemacht hat. Glaubt ihr, es ist jetzt einfach nach der Länderspielpause, ist Grifo einfach wieder in Form und dann ist, hat sich das alles erledigt, oder ist es tatsächlich, sehen wir eine langsame Wachablösung?
Auf seiner streichschen Abschiedstournee, meinst du?
Mhm.
Ja. Gute Frage. Muslia jetzt schon sehr gut gewesen, als er vorhin reinkam, bestimmt schon. Aber ist noch ein bisschen zu früh, um das zu sagen, glaube ich, dass Vincenzo abgelöst wird.
Ja, wir hatten das gleich in der letzten Folge mit Micha und Julian auch schon mal kurz angerissen, das Thema. Vielleicht schläft er einfach schlecht zurzeit, ich weiß es nicht. Es ist nicht immer die besten Entscheidungen. Also er wird nicht jünger, aber ich weiß nicht, ich würde ihn noch nicht abschreiben wollen.
Ja, es gab eine Ecke von Leverkusen, dann gab es Höfler, Röhl, Höhler, die haben sich dann ganz gut durchgespielt, so halb rechts. Und dann hat Höhler gar keinen Stich gegen Tah, der sich da einfach mit seinem Körper reinstellt, und einfach Tah ist einfach auch einer der besten Innenverteidiger der Liga momentan, ist einfach auch ein Tier. Genau, und dann kommt die Szene, wo der Leverkusen über rechts kommt. Frimpong hat den Ball, Günther rückt nicht richtig raus. Frimpong kann sich auf seine Hereingabe konzentrieren. Und was Schick dann macht, ist das Glück oder Können, Patrick?
Ich möchte aber kurz vorher ansetzen.
Mach mal. Aber sag trotzdem, ob es Glück oder Können
ist. Es ist Können mit Glück. Also es ist offensichtlich beides. Es ist Können, aber der Ball fällt dir nur rein, wenn du da stehst, wo Leverkusen gerade ist. Xhaka hat den Ball. Freiburg steht mit 4 Leuten vor ihm. Und dieses Passfenster ist 10 Zentimeter breit. Und Xhaka spielt ihn an der Leine gezogen durch auf Loschek, der dann im Halbraum auftreten kann. Das ist ein absoluter Unterzahlangriff. Es ist da auch danach noch ein Unterzahlangriff. Weswegen ich es auch bei Günther nicht ganz verstehe, warum auch Frimpong nicht ein bisschen mehr Druck macht. Also ich verstehe schon, weil er Angst hat, dass Frimpong ihn vorbeilegt und dann einfach mit Speed in Richtung Strafraum geht. Das ist halt immer das Risiko gegen den schnellsten Spieler der Liga. Aber eigentlich ist die Flanke ein bisschen zu frei und die ist dann gar nicht perfekt, um ehrlich zu sein. Und Günther ist ziemlich nah dran und das Schick, den auch noch den linken Fuß dran kriegt, so wie jetzt im Tor steht, ist absurd. Dass er den so gefährlich Richtung Tor gelenkt bekommt, ist absurd gut, und dass er dann reinspringt, ist halt pures Glück. Also ich würde sagen, deswegen, also es ist sehr viel, sehr gut gemacht, aber geplant hat er das nicht, dass der reingeht.
The Zone hat sich sehr, und ich fand zu Recht, eingeschossen auf dieses Tor in Sachen Pressing davor. Auf jeden Fall Xhaka großartig und alles, aber das war tatsächlich mal ein seltener Moment, wo es komplett unkoordiniert wirkte, weil halt die Hälfte presst und die Hälfte abdeckt, aber nicht die jeweilige Hälfte, die das tun sollte. Und das ist ja wirklich das Schlimmste, was du in so einer Situation machen kannst, weil du dann eben den Weg erst richtig öffnest. Und Grifo entscheidet sich auch so nach der Hälfte irgendwie um, quasi dann doch zu sehen, ah Mist, da müsste ich jetzt zurück und so. Höfler geht dann, hat den Passweg da aber auch nicht zu, Röhl kriegt den direkten Pass nicht verhindert und so. Und da ist dann natürlich ein Problem, aber wie Patrick sagt, das ist immer noch, das sind, wenn man großzügig rechnet, 4 Leverkusener und 6 Freiburger. Das sollte nicht so enden dann. Aber ich fand das zweite Tor deutlich ärgerlicher vom Freiburger Verhalten, jetzt auch wenn man Atubolu wegrechnet, als das hier. Und weil ich die Diskussion auch noch gesehen habe mit dem, naja, den kann er ja rausfischen, das dachte ich tatsächlich live nämlich auch ganz kurz, hat er keine Chance, das geht nicht. Also in der Wiederholung sieht man es dann ganz gut. Bis er sehen kann, wo der Ball hinspringt, ist er schon an ihm vorbei. Also da besteht keine Chance. Er müsste quasi drauf spekulieren und das darfst du natürlich nicht machen, weil wenn er dann in den Fünfer fällt und du liegst am Boden, weil du gedacht hast, vielleicht fliegt er ja die Linie lang und jemand schiebt ihn ein, dann haben wir ein Torwartproblem. Also deswegen, das war dann einfach maximal fies. Da lief es, also ist halt wirklich, wie Patrick sagt, das ist halt ein Tor, was du schießt auf Platz 1 und wenn du sehr, sehr gute Spieler hast.
Kurz VAR-Check, kein Abseits, 3-1. Und dann haben wir uns, glaube ich, ein bisschen mit der Niederlage nicht angefreundet, aber wir haben sie kommen sehen. Nichtsdestotrotz hat man nicht, also man hat nicht komplett aufgesteckt, es gab Günther Flanke, ich gehe ein bisschen durch die Highlights, wir sind ja schon weit. Günther Flanke, Kopfball Röhl. Dann gab es wieder so eine Aktion, wo wir gerade vom guten Xhaka gesprochen hat, der Frimpong in Szene setzt rechts, die Flanke geht auf den zweiten Pfosten Richtung Doan, der es nicht ganz geklärt bekommt, wo Grimaldo dann am Ende zu einem ziemlich gefährlichen Schuss kommt, der rechts vorbeigeht. Und dann kommt der besagte Dreifachwechsel, also mit Muslia, über den wir es gerade hatten, und Gregoritsch Lienhardt für Schalay, Ginter und Grifo. Jetzt vielleicht doch kurz die Frage, Paddy, machen wir uns wieder Sorgen um Ginters Achillessehne? Hoffen wir mal, dass es nichts Schlimmes ist, wa?
Punkt. Cool. Ja, hoffen wir. Aber man hat ja dann wenigstens den guten Faktor, dass mit Lienhardt wieder jemand reinkam, der aus einer Verletzung zurückkommt. Das hat mich persönlich einfach sehr gefreut, dass er wieder jetzt Minuten bekommt und da zumindest für nach der Länderspielpause, denke ich, auch wieder in den Kader treten wird. Ja, und was Ginter angeht, Daumen drücken, dass das nicht wieder aufflammt und er auch nach den 2 Wochen ja so da ist, wie man ihn kennt, und dass man dann mal wieder 3 gesunde, hoffentlich, Innenverteidiger hat und sich dann wirklich überlegen kann, wie man auch an die Spiele rangeht. Das wäre zu wünschen. Deswegen, große Sorgen mache ich mir ehrlich gesagt nicht.
So, wer hat jetzt über die Situation diskutiert, als Höfler Geld bekommen hat gegen Schick kurz vorm Strafraum, wo gesagt wurde, dass Höhler solche Freistöße mehrfach zieht? Patrick lacht.
Ja. Ich find's keinen schlimmen Pfiff. Ich habe vorhin ein bisschen was Real Life gesehen. Ich verstehe jetzt die Aufregung ein bisschen mehr mit den 50-50 Pfiffen. Und vor allen Dingen, dass es so eine ähnliche Situation auf Freiburger Seite dann nicht danach nicht gab. Aber die Freistöße werden halt laufend gepfiffen. Und vor allen Dingen gibt's halt keine Einstellung. Also Osmar steht hinter dem Zweikampf. Und es gab keine Aufnahme auf der Gegenseite und deswegen, also so nah, wie sie zusammen sind, könnte es sein, dass Höfler ihn einfach von hinten am Bein trifft und dann ist es auch völlig egal, dass Schick ein bisschen kreuzt. Dann darf er halt von hinten nicht auflaufen. Das ist schon, seit Jahren wird es so gepfiffen, dass der Verteidiger da mehr aufpassen muss. Deswegen finde ich es okay. Es ist insgesamt trotzdem, nachdem ich, also ich wurde im Stadion ein bisschen blöd angeguckt, weil ich haben Osmas halt häufiger verteidigt habe und ich würde auch, nachdem ich durchs Spiel durchgeskippt bin, sagen, dass das für die ersten 70 Minuten noch richtig ist. Aber er verliert halt in den letzten 20 Minuten verliert er die Linie. Ja. Deswegen, aber die konkrete Höfler-Situation finde ich nicht dramatisch schlimm entschieden.
Übrigens, die unter anderem Leute, die Patrick dann immer kritisieren im Stadion, bin unter anderem dann ich. Ja. Weil ich es unglaublich anstrengend finde, wenn Leute objektiv Situationen bewerten im Stadion. Ich kann das überhaupt nicht. In den 90 Minuten bin ich alles, aber nicht objektiv. Ja.
Weiß ich gar nicht, ob das stimmt, weil man wird ja objektiv seit Jahren verpfiffen, deswegen hast du natürlich eigentlich...
So gesehen, ja. Und auf jeden Fall hatten die alle schon gelb. Aber ja. Das wollte ich nur kurz anmerken. Ich habe das natürlich sehr viel anders als Patrick gesehen in der Situation und fand das, habe mich tierisch aufgeregt darüber.
Also ich würde auch sagen, dass es tatsächlich um die letzten 20 Minuten geht. Das hatte ich auch gestern, weil ich, als dann Leute sich bei der Szene aufgeregt haben mit, das geht schon die ganze Zeit so, wollte ich noch schreiben, nee, finde ich nicht. Bisher fand ich es nämlich eigentlich ganz gut. Aber ab da, und ich würde auch sagen, das ist schon ein klarer Fehler, weil das ist halt kein Kreuzen mit Ball, sondern er legt den Ball nach rechts, läuft nach links und kreuzt, will dann kreuzen und wird dann nicht mal richtig getroffen. Das gilt nicht. Das ist, wenn dann ist es Blocken ohne Ball vom Stürmer. Das fand ich deswegen schon sehr falsch, aber in den nächsten 20 Minuten wird es einfach nervig, weil es wirklich, Christian Streich hatte tatsächlich da mal recht mit der Wahrnehmung, wo er öfter ja nicht unbedingt recht hat vom Seitenrand, nämlich dass dann wirklich alle 50-50s konsequent für Leverkusen gepfiffen wurden. Und das passiert auch mal, das ist natürlich einfach nur wahnsinnig anstrengend, wenn du eh schon der Underdog bist und eh schon weniger Chancen hast. Vielleicht für die ganze Phase jetzt, bevor wir zur coolen SC-Versuchs nochmal Aufholjagdphase kommen, da muss man dann schon sagen, spätestens hier hat man das Spiel dann auch verdient verloren. Ne? Also zwischen diesem Kopfball, den du hattest, Alex, von Röhl, und dann eben jetzt gleich dem Tor, zu dem wir dann kommen. Also wirklich was vom SC passiert ja nicht, diese 25 Minuten oder so. Und das ist auch okay, das ist Leverkusen. Aber die haben ihre Chancen, die hatten mehrere gute Situationen. Locek, der da plötzlich die Hacke rausholen will im Strafraum, weil sie doch kleine, arrogante Schweine sind. was ich verstehen kann. Ich wäre auch arrogant, wenn ich so Fußball spielen könnte. Aber da habe ich tatsächlich nochmal Hoffnung gehabt, weil ich dachte, okay, das ist so eine leichte Art, das haben manchmal Mannschaften, manchmal, die plötzlich sehr gut sind, aber noch nicht so ewig sind, dass sie da arrogant werden und das nicht wieder abstellen können. Da hatte ich nochmal die Hoffnung, dass sie dann nicht mehr in so einen Kampfmodus zurückkommen. Aber sind sie dann auch nochmal gekommen. Also da hatte ich dann nochmal Hoffnung, aber eigentlich Leverkusen hatte das in der zweiten Halbzeit krass im Griff, muss man schon sagen.
Ja, Frimpong und Wirtz auch vor dieser Logic-Hacke, einfach Frimpong und Wirtz tauchen bei mir auch in jedem zweiten Kommentar auf, also die sind einfach auch sehr dominant in vielen Szenen beteiligt. Keitel und Philipp kamen rein für Höhler und Röhl und eigentlich können wir dann zum Tor gehen. Dem Tor ging voraus noch eine Aktion, wo Doan und Günther gut angegriffen haben. Es gab eine Ecke für den SC.
Patrick, ich wollte ganz kurz anmerken zu diesem Doppelwechsel, weil es so weird war und für mich im Stadion auch nicht wirklich verständlich, und Streich hat natürlich völlig recht wegen dem, was gleich passiert, aber in dieser 5-Raute 1 spielt Philipp den rechten Achter und Keitel die 10, und zwar sofort, also diesen Keitel ersetzt wirklich Röhl, und nachdem Keitel das letzte Mal, sehr gespielt hat, zentraler Innenverteidiger war und jetzt Spitze der Raute wird in 5-4-1, das fand ich eine weirde Entscheidung, aber Ergebnis gibt Streich dann recht.
Ja, Keitel hatte schon einen Kopfball davor nach einer Ecke, den er nicht so richtig gedrückt bekommt. Und dann 2 Minuten später müssen wir, glaube ich, eher noch über die super Aktion von Muslia sprechen.
Komm, Patrick.
Ja, dein Mann. Lina dribbelt dann erstmal. Und dann ist Muslia gar nicht, ich platziere es kurz an der Stelle, Muslia in der Viertelstunde davor schon genauso tief im Spielaufbau wie Grifo sonst, also wirklich links abkippend, Günther deutlich höher und so, das war sehr witzig, weil es wirklich genau die gleichen Räume waren. Und dann kriegt Muslia den Ball, ich weiß gar nicht, wer sein direkter Gegenspieler ist, das ist nicht Frimpong, ich glaube, ist da Andrich schon drauf zu dem Zeitpunkt, könnte sein, ich weiß nicht. Geht auf jeden Fall kurz an dem vorbei, und ich würde sagen, es ist nicht ganz Schaka-Level vor dem 3-1, aber das ist auch ein sehr, sehr kleines Passkorridor, sehr, sehr kleiner Passkorridor, wo er den Ball dadurch 3 Leverkusener durchspielt. Keitel schließt ab. Ich würde auch sagen, Radetzky sieht nicht gut aus, also wehrt ihn auf jeden Fall nicht gut ab, dass er ihn dahin abwehrt, und Keitel setzt nach und macht ihn rein, aber das Tor gehört schon zu einem großen Teil Muslia, weil den indizieren nicht so viele in dem Kader.
Yes, der wird uns wahrscheinlich noch viel Spaß bereiten. Und scheint er jetzt, es war jetzt nicht das erste Spiel, wo er schon ein bisschen früher reinkam und sich länger zeigen durfte. Also es scheint da in die richtige Richtung zu gehen.
Und ja, erstes Bundesliga-Tor für Jannik Keitel.
Endlich.
Ich freue mich sehr darüber, dass er das noch in unserem Trikot machen durfte. Und nicht in dem Trikot eines baden-württembergischen Rivalens.
Erstes Profitor überhaupt, oder? Also glaube ich auch noch nicht im Pokal oder so.
Ich habe jetzt nur Bundesliga-Tor gelesen, deswegen bin ich mir jetzt nicht komplett sicher, aber ja, könnte gut sein.
56 Spiele, ein Tor in der Bundesliga auf jeden Fall.
Wollt ihr noch was zum Tor? Sonst würde ich noch eine Sache zu Muslia, aber sonst erst zum Tor gerne. Okay. Man sah dann aber auch das, was Streich in den letzten Wochen auf der PK gesagt hat, dass er fußballerisch eindeutig schon ein Bundesligaspieler ist, körperlich noch nicht so ganz, weil es gibt einen Zweikampf, wo er so Schulter an Schulter mit Frimpong ist, und von Frimpong kommt kein großer Impact, und Muslia liegt am Boden und Frimpong läuft weiter. Und Frimpong ist jetzt auch nicht das Kraftpaket der Bundesliga. Also da muss er auf jeden Fall ein bisschen draufpacken, ohne natürlich seine Leichtigkeit zu verlieren. Das wird ein bisschen wahrscheinlich die Herausforderung für den Sommer.
Ja. Und dann, wer glaubt, dass nach dem 3-2 ein großer Sturmlauf des SC kam, der muss leider ein bisschen enttäuscht sein, weil so viele SC-Chancen haben wir da am Ende gar nicht zu verzeichnen. Wahrscheinlich auch einfach eine Qualität von Leverkusen, das einigermaßen souverän runterzuspielen. Im Gegensatz gibt es noch eine Riesenchance auf der anderen Seite. Flanke Grimaldo da von rechts, der so ein bisschen reindribbelt und dann reinflankt und so auf den langen Pfosten zieht, wo Wirtz fast rankommt, dann nicht rankommt und dann geht er trotzdem noch gegen den Pfosten. Und ein Xhaka-Fernschuss.
Untalentiert.
Ja. Und ein Xhaka-Fernschuss, der abgefälscht ist, den Atubolo tatsächlich auch ganz gut hält dafür, dass er abgefälscht ist. Ja, und die einzige Chance, die ich habe, ist in der 94. Minute ein Gulde-Kopfball nach Ecke Muslia, den er aber nicht mehr richtig gut runtergedrückt bekommt.
Gute leider. Ecke.
Ja, stimmt. Muslia Standards. Haben wir ja guten Ersatz schon in den eigenen Reihen.
Und ich liebe es einfach, wenn Torhüter in kurz vor Schluss in Aktion bei Eckbällen nach vorne kommen. Das macht immer was mit mir. Das hypt mich dann nochmal, auch wenn da meistens ja kein großer Impact dadurch passiert. Aber ja, das hat mich dann direkt gehypt, dass Arthur damit da vorne ist und da rumturnt. Und in der Wiederholung muss ich dann sagen, als ich dann die Highlights nochmal geschaut habe, so schlecht war der Kopfball von Gulde auch gar nicht und die Aktion. Also das war gefährlicher, als ich eigentlich gedacht hätte.
Ja, schade.
Okay. Brentford.
Danke. Es war nicht bewusst so rauspointiert. Spieler des Spiels brauche ich von euch. Ich glaube, wir können uns eigentlich darauf einigen, dass ja, man hätte, wie wir gesagt haben, in einem von diesen zwei Spielen einen Punkt mitnehmen können gegen Leverkusen, hat sich ganz gut verkauft. Aber es gab doch schon auch Phasen in diesem Spiel, wo ich sagen würde, wir können uns nicht beschweren, dass wir das Spiel verloren haben, weil Leverkusen einfach so gut ist, wie sie sind. Würdet ihr da mitgehen?
Ja.
Ja.
Mischas Spieler des Spiels ist Doan. Und ich warte auf eure.
Mache ich weiter? Ich würde mit Muslia gehen, weil mir die halbe Stunde sehr, sehr gut gefallen hat, wieder gut gefallen hat. Und ich von Spiel zu Spiel immer mehr Bock habe, ihn spielen zu sehen, einfach. Ich habe es dann in der letzten Episode schon gesagt, dass ich auch in West Ham sehr cool fand nach seiner Einwechslung. Und ich hab richtig Bock, den mehr zu sehen und ab nächster Saison vielleicht noch mehr, vielleicht sogar zwangsläufig zu sehen, je nachdem, was mit der Wünsche passiert. Das gefällt mir gut. Sehr gute Passstatistik gehabt, gute Flanken, Standards sind gut von ihm. Der macht Bock.
Ich nehme einen Spieler, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, und zwar Kilian Cedillo, den ich gegen Wirtz wieder sehr gut fand. Wirtz hat nämlich, also die krassen Offensivaktionen, die er hat, beim 1-0 ist er nicht beteiligt, Cedillo, weil er noch deutlich höher steht durch die ganze Aktion, und sonst ist Wirtz sehr oft gefährlich, wenn er sich von Cedillo wegbewegt, dann mal nach rechts, um dort ein bisschen Freiraum zu bekommen. Ansonsten ist er wieder sehr gut in der Manndeckung gegen ihn. Im Passspiel offensiv immer mal wieder beteiligt. Er hatte auch einen ganz miesen Fehlpass, aber den hat er immer pro Spiel. aber ich liebe Kilian Cedillo gegen krasse linke Halbraumspieler. Da ist er einfach sehr, sehr cool. Und ich hätte Doan ohne das 2-1.
Tatsächlich ähnliches Argument, warum ich Cedillo nicht habe, weil ich finde, beim 2-1, habe ich vorhin gar nicht mehr gesagt, da rückt er halt so gegen wird so doof raus und deckt die Außenlinie statt die Mitte, was halt in der Situation dann genau der Killer ist. Fand ihn aber auch sehr gut. Ich, damit wir hier Diversität haben, gehe ich mit Gulde, weil ich fand den wirklich sehr stabil wieder.
Und den nehme ich auch. Also
toll, Gulde gewonnen.
Ja.
Geil.
ja, finde ich gut, was er macht. Sage ich aber auch schon Woche für Woche. Ich finde, Höhler macht spielerisch ganz gut momentan. Aber da war auch ein, zwei Schnitzer dabei, wie der eine den Palacios nicht macht. Und dann reicht es für mich damit nicht. Machen wir das Spiel zu, oder? Dann fliege ich durch die anderen Segmente so schnell, wie ich nur kann, weil die Bundesliga kommt am Ende. Wir haben unsere Leihspieler, die unterwegs waren. Robert Wagner, 1-0 in Rostock verloren, war gelb-rot gesperrt nach seinem letzten Spiel. Vielleicht ist es ganz interessant, Fürth hat jetzt dann wahrscheinlich sich da vom Aufstiegskampf vorerst mal verabschiedet. Gerade nicht in der besten Form. Die hatten ja eine Zeit lang, wo sie da oben mitgemischt haben. Kimberly Ezekwem weiterhin nicht im Kader. Paderborn, die kann man fast das Gleiche sagen, was ich gerade für Fürth gesagt habe mit dem Aufstiegskampf. Irgendwie will keiner so richtig da dranbleiben. Die haben 1-2 gegen Braunschweig verloren. Und Hugo Sique wurde endlich mal wieder eingewechselt, nachdem er ja auf der Bank war in den letzten Spielen, nach seiner Verletzung. Anscheinend offensiv gut, gute Stats, so wie man es von ihm kennt. Nein, man kennt es ja oft andersrum, dass er eben nicht so die tödlichen Pässe und nicht so die Passgenauigkeit hat. Das sah ganz gut aus jetzt auf SofaScore zumindest. Ein Assist war auch dabei und 4-0 gewonnen in der Liga mit Cercle Brügge.
Und die sind in diesem belgischen Ligasystem durch diesen Sieg in die Meisterplayoffs gerutscht. Und da rutscht ja dann alles relativ eng zusammen. Das heißt, wenn die sehr gute Playoffs spielen, könnte er theoretisch belgischer Meister werden. Aber sie sind Außenseiter.
Ja, Kevin Schlotterbeck gibt's noch zu erwähnen. Der hat 2-0 in Mainz verloren. Mit dem VfL Bochum relativ gute Werte, so was man gesehen hat, und eine gute Kickernote war, glaube ich, auch dabei mit 2,5. Ist da ja klarer Stammspieler momentan. Die spielen nächsten Spieltag gegen Darmstadt. Relativ wichtiges Spiel, um den Deckel mal da drauf zu machen, da unten, weil jetzt gegen Mainz verlieren, dann gegen Darmstadt verlieren, dann könnte es vielleicht doch nochmal gefährlich werden. Aber mal gucken. So, die SC Frauen haben 0-0 beim 1. FC Nürnberg gespielt. Haben nur einen Punkt gegen Nürnberg diese Saison geholt. Nürnberg vorletzter, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, Julian, du erzählst immer davon, dass man in einem sehr engen Mittelfeld doch irgendwie doch noch Fünfter werden könnte, wenn man gut punkten würde, aber danach sieht es jetzt doch nicht irgendwie aus.
Naja, das Paradebeispiel, weil halt, also man hat jetzt gegen Nürnberg einen Punkt aus zwei Spielen, wie du sagst, die Vorletzten sind gegen den Tabellenletzten, Duisburg hat man zwei Punkte aus zwei Spielen geholt. Hätte man das auch nur halbwegs leicht unter dem Bundesligaschnitt gepunktet, die dort, dann hätte man ja jeweils 4 bis 5 Punkte geholt und dann wäre man tatsächlich deutlich eher Richtung Platz 4 unterwegs. Ist es man aber nicht, weil man es halt einfach nicht schafft, gegen Gegner, die kein Interesse am mit selber spielen haben, irgendwie selber vernünftig Fußball zu spielen. In der zweiten Halbzeit war es dann deutlich besser, dann hat man es aber nicht geschafft, das bei dem Ball ins Tor zu bringen. Ich habe nochmal geschaut gehabt, jetzt in den beiden Spielen zusammen hatte man 4 Expected Goals und 0 Tore. Das ist dann halt auch ein Abschlussproblem. Naja, sobald der Gegner tief steht und nicht selber machen will, kriegt man es nicht hin. Da muss man auf jeden Fall nächste Saison bessere Lösungen finden, weil im Mittelfeld gegen eben Leverkusen, Essen, Bremen und so sieht das nicht so schlecht aus. Das heißt, aber jetzt wird's richtig hart, weil jetzt spielt man danach gegen Hoffenheim und dann gegen Wolfsburg. Also wenn man da beide verliert, dann ist der Abstand vermutlich wieder zu groß, um sich da tatsächlich Richtung Platz 6 oder 5 kämpfen zu können.
Wir holen einfach nur einen Punkt gegen Nürnberg, dafür 6 gegen Hoffenheim, das passt schon.
Das stimmt, das ist möchte, legit eine Möglichkeit.
Paddy, ich gebe dir gleich weiter, aber ich möchte kurz meinen Schmerz teilen. Ich habe die ersten 40 Minuten auf der Zone im Handy geguckt, im Stadion, und es war ohne Übertreibung das schlimmste Fußballspiel, an das ich mich erinnern kann. Also ich habe vielleicht schon Schlimmere gesehen, aber es war wirklich beidseitig absolut fürchterlich. Es war, ja.
Und falls ihr alle richtig Lust habt auf fürchterlichen Fußball, dann kommt am Freitag ins Dreisamstadion. Freitagabendspiel gegen die TSG Hoffenheim.
Das wird ein gutes Spiel.
Und ich glaube wirklich, dass das deutlich besser zum Zuschauen wird. Wenn es nur ansatzweise so wird, wie das hinspielt, dann wird das ein richtig schönes Hin und Her. Und jetzt Länderspielpause. Ich kann wirklich jedem empfehlen, ins Dreisamstadion zu kommen am Freitagabend.
Also um Patrick auch nochmal ganz kurz zu unterstreichen, es gab überhaupt nur 5 Schüsse in der gesamten ersten Halbzeit. 2 davon überhaupt aufs Tor und davon war einer von Nürnberg, der noch relativ gut war.
Nürnberg und hatte 40% Passquote.
40% Passquote. Genau, also es war ein übles Spiel.
Wie kommt man denn auf eine Passquote von 40%?
Also es wurde am Schluss auch nur auf 47 erhöht, das war jetzt nicht, also es war schon krass einseitig, der SC muss es halt gewinnen.
Okay. Das ist der zweiten Mannschaft auch nicht gelungen. Die haben 2-2 gegen den Halleschen FC gespielt. Im Endspiel aller Endspiele von den Endspielen, die ich hier immer erwähne, jede Woche aufs Neue. Breunig mit dem Ausgleich in der ersten Halbzeit und dann Lienhardt mit dem späten Last-Minute-Ausgleich. 12 Punkte Rückstand, noch 8 Spiele unter Thomas Stamm, über den haben wir heute auch schon geredet. Ja, die Form ist leicht ansteigend, aber das wird wohl eng. am Samstag, den 30. März, also nach der Länderspielpause, spielt man gegen 1860 zu Hause im Dreisamstadion um 16.30 Uhr. Und die U19, das kann man tatsächlich nochmal ein bisschen ausdrücklicher erwähnen, die haben abseits ihres langweiligen Ligabetriebs 1-3 im DFB-Pokal gewonnen gegen Schalke. Armegnaglio, Jan Sturm und Leon Čatak mit den Toren für die Freiburger und sind dadurch am 24. Mai gegen die U19 aus Hoffenheim im Finale in Berlin. Die U19 aus Hoffenheim hat gegen Mainz gewonnen. Mainzer waren ja die da, es dürfte ja die gleiche Mannschaft dann gewesen sein, die in der Youth League ziemlich für Furore und volles Stadion so gesorgt haben. Aber Hoffenheim hat gewonnen. Badisches Duell auf eine Art und Weise, wenn man es so benennen möchte. Könnt ihr euch selber aussuchen. Vor meiner Haustür am 24. Mai.
Um da noch kurz was zu sagen, ich habe mir das Spiel auf dem Handy angeschaut und das hat sehr viel Spaß gemacht. Das sind ein paar sehr, sehr coole Spieler in dieser U19-Mannschaft. Also vor allem Bruno Ogbus, beziehungsweise Ogboss, wie ich ihn genannt habe, ein unfassbar grandioses Spiel in der Innenverteidigung abgeliefert. Hat wirklich eine nach der anderen Aktion zwischendurch wirklich gut abgefangen, weil auch Schalke gar nicht schlecht war. Das muss man wirklich an der Stelle sagen. Top-Spiel. Yilmaz hat wieder ein sehr, sehr gutes Spiel teilweise gemacht, hat wahnsinnig gute Aktionen mit Ball vor allem gehabt. Es sind coole Leute mit dabei.
Patrick, wehe, du nimmst mir meinen Gag weg.
Nee, ich glaube nicht. Ich wollte kurz liebe Grüße an Misha schicken, weil der Noah Wagner lieben wird, weil der gelernte Innenverteidiger ist und seit dieser Saison Sechser spielt und er macht das grandios.
Ich wollte sagen, dass wenn man so einen talentierten U19-Jahrgang hat, würde es ja voll Sinn machen, den Verbindungstrainer als Chefcoach zu installieren. Der sollte die ja alle etwas kennen.
Ja, wirklich. Ja.
Nur eine Idee am Rande.
Ja, man könnte vielleicht auch mit Thomas Stamm einfach, man sagt ihm einfach, ey, bleib mal bei der U23, da kommen geile Leute hoch, wir wollen wieder in die dritte Liga, vielleicht hat er da Bock drauf.
Also man kann auf jeden Fall nochmal sagen, dass der SC aus der schlechten Situation mit dem Abstieg sehr, sehr viel Gutes gemacht hat mit den Turnieren, die man gespielt hat und diesem Jahrgang, den man da jetzt wieder zusammen hat, den dann nicht irgendwie zu verschwenden, sondern eben, das ist ja wichtig, dass man diese Spiele hat, dass man nicht das komplette Jahr da nur Anführungszeichen Freundschaftsturniere und halt diese Liga, durch die man durchmarschiert hat, sondern so Top-Spiele und sich dann jetzt auch noch belohnen kann nach dem Abstieg, das finde ich schon sehr gut, weil wir haben ja letztes Jahr gerätselt, wie schlimm sind die Auswirkungen davon und man hat das auf jeden Fall minimiert.
Ja. Und damit wären wir damit durch. Wir blicken, bevor wir nach Gladbach schauen, kurz auf die Bundesliga und auf den letzten Spieltag. Was sind denn die besten, größten Ergebnisse? Wahrscheinlich der 13. Auswärtssieg vom VfB Stuttgart in Hoffenheim, der wahrscheinlich ziemlich beeindruckend auf eine Art und Weise ist, auch wenn man es hier der ein oder andere nicht, hören möchte. Aber die spielen sich da oben fest und im Kampf um die Champions League hat natürlich auch Frankfurt einen wichtigen Sieg gegen Dortmund, einen wichtigen Sieg gegen Frankfurt eingefahren. Es wird spät. Und Frankfurt damit kann sich, glaube ich, von jeglichen Träumereien, was über der Europa League ist, so langsam auch verabschieden. So, obwohl sie manchmal großkotzig da hochschielen, oder nicht, Julian?
Doch. Ja. Nee, keine Ahnung, es ist für mich okay alles. Ich guck nur auf uns.
Stark. Wollt ihr sonst noch was loswerden zum Bundesligaspiel? Ja.
Ich muss das Spiel Wolfsburg-Augsburg kurz erwähnen.
Natürlich.
Also aus zwei Gründen, nee, eigentlich aus drei Gründen. Erstens, weil es nicht sein kann, dass der FC Augsburg auf 7 jetzt steht. Also dieser Verein regt mich ja eh Jahr für Jahr auf und ich wünsche denen alles Schlechte und es passiert einfach nicht. Das nervt mich einfach aus ganz persönlichen Gründen. Das zum einen. Dann das zweite, dass dieses Spiel jetzt das Ende von Kovac ist bei Wolfsburg, ist so verrückt, weil es die erste Halbzeit von dem, was ich gesehen habe, das beste Wolfsburg war, in der ganzen Saison gefühlt. Und dann passiert aber Punkt 3, eine rote Karte, die ich bis heute noch nicht verstehe, wie diese rote Karte gegeben wird und dann noch nach VAR-Check Bestand haben kann.
Wäre das irgendein anderes Spiel, wäre das einer der größten Skandale, aber es ist halt Wolfsburg-Augsburg.
Ja,
aber
wirklich, in der Tat. Und dieses Spiel kippt komplett mit dieser roten Karte für Wimmer. Und das ist so verrückt, dass ein fast schon taktisches Foul vorm 16er, wo noch zwei andere Wolfsburger hinkommen können, als rote Karte ausgelegt wird, wo dann auch noch in dem dadurch resultierenden Freistoß das 1-1 für Augsburg fällt.
Ich werde jetzt dagegen gehen.
Boah, okay.
Also ich dachte es bis heute genau das Gleiche, was du gesagt hast. Weil ich sehr viel auf Twitter verfolgt habe und dann vorhin Rasenfunk reingehört, die alle ein bisschen Gerach verteidigt haben. Gerach, der es nach dem Spiel auch noch am Sky-Mikro gesagt hat, warum er die rote Karte gesehen hat. Und dann habe ich es mir nochmal angeschaut und dann kann ich es tatsächlich verstehen, weil diese Kameraeinstellung, die die ganze Zeit gezeigt wird von der Gegenseite, zeigt die Szene nämlich eigentlich zu spät, weil als Wimmer anfängt, Mbabo zu faulen, hat er halt einen freien Weg Richtung Tor und dann zieht er im Trikot und wird dadurch schon langsamer beim ersten Kontakt. Dann läuft er ein bisschen weiter und wird nochmal gezogen und dann geht er zu Boden und dadurch, dass er am Anfang schon Tempo verliert, ist Lacroix schon so weit in der Situation drin und Gerach pfeift das erste Foul und sagt, wenn es das Foul nicht gibt, steht Mbabu frei vorm Tor und das wäre er. Deswegen ist es ein bisschen verständlich. Ich hätte auch lieber eine gelbe Karte. Aber es ist keine absurd schlimme Entscheidung, wenn man, ja, wenn man sich einen Schiedsrichter anhört.
Ich weiß voll, was du meinst. Ich habe es auch nochmal dann gesehen, aber das Problem ist halt einfach, man pfeift halt nicht alleine, man pfeift in einer Liga und wenn kein anderer Schiri solche Situationen pfeift, zumindest meiner Meinung nach und ich glaube der meisten Leute nach, so entscheidet, dann wird es halt schwierig und dann hat es so ein bisschen was von eben nicht konstant. Ich verstehe die Logik schon tatsächlich, weil du dann sagst, klar, wenn er Vollspeed hat, dann wird es nicht so eng, wie es dann da wird. Aber ich kann mich wirklich nicht erinnern, dass das mal so entschieden wurde. Und für das erste gibt man halt einfach keinen Rot, never. Also das erste leichte Ziehen ist nie was. Und man das irgendwie jetzt als Gesamtkontext zu betrachten, macht halt sonst irgendwie oder wird sonst einfach nicht so entschieden. Und weil es halt auch sauschwer ist, das überhaupt für einen Schiedsrichter zu verlangen und das deswegen irgendwo hinzuschreiben. Also ich wär immer noch vollkommen ausgerastet als Wolfsburger tatsächlich. Ich verstehe die Logik und wenn man es immer so macht, finde ich es irgendwie okay, aber boah.
Ich habe gerade die Rückrundentabelle mit euch geteilt. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat. Auf jeden Fall mit Augsburg auf Platz 4 mehr Punkte als Bayern und Leipzig. Schon beeindruckend, diese 17 Punkte in 9 Spielen.
Ich will das Thema nicht vorweggreifen, aber das hat halt auch sehr viel mit dem jeweiligen bisherigen und zukünftigen Programm zu tun, ne? Ohne denen jetzt was wegnehmen zu wollen davon.
Naja, ich meine, man hatte einen sehr einfachen SC Freiburg, der international geschwächt war zum Beispiel als Gegner.
Ja. Gut, Harry Kane hat nur eins gemacht auf seiner Lewandowski-Jagd. Ansonsten war es natürlich ein wichtiger Sieg für Mainz zu Hause gegen Bochum und Kevin Schlotterbeck, das hatte ich ja schon erwähnt. Ja, Union Berlin hat sich auch ein bisschen befreit. Eigentlich alles nicht so viel Spektakuläres.
Bochum muss ein bisschen aufpassen so langsam. Die kommen da irgendwie gerade in den Strudel rein und der Abstiegszone verdächtigt nah. Also sie können aktuell noch sehr froh sein, dass gerade Mainz und Köln noch nicht so kontinuierlich punkten, aber so ganz gefällt mir das nicht, was dort passiert. Weil die sahen schon besser aus in der Saison.
Na gut. Unser nächster Gegner, Borussia Mönchengladbach, hat 1:1 gegen Heidenheim gespielt. Robin Hack hat das Tor gemacht. Ehren Dingschi hat ausgeglichen. Ich habe nichts von diesem Spiel gesehen. Gladbach, ein bisschen die Wundertüte der Saison. Mit 28 Punkten sollten die eigentlich nicht mehr da unten reinrutschen. Ich finde es ein sehr nichtssagendes Team. Ich finde sie auch ein bisschen boring, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber es ist das erste Spiel in der letzten 8 von Christian Streich. Das habe ich ja schon so angekündigt. Wir müssen jetzt gar nicht groß über die restlichen 8 Spiele in ihrer Fülle sprechen. Aber es ist natürlich jetzt trotzdem das erste Bundesligaspiel und da werden die Kameras trotzdem mehr auf Christian Streich draufhalten und in Interviews wird es Thema sein und so. Ist ja trotzdem spannend, was das mit dem Team und mit der Vorbereitung und so macht. Die PK wird auch nochmal mindestens 10, 15 Minuten davon gehen, wie Streich und hatte alle Nachrichten bekommen und wer hat sich alles gemeldet und so weiter und so fort. So ganz aus den Augen lassen kann man das nicht, sorry.
Ich glaube, im Zweifel ist es ihm immer noch lieber als diese ganzen Fragen, wann sagen sie es denn endlich, weil da war er irgendwann schon echt richtig genervt jetzt vor dem letzten Spiel. Ich habe auch nur Highlights und dann halt die Statistiken, aber das war schon eigentlich krass einseitig für Heidenheim. Also die hatten deutlich bessere Chancen, die hatten noch so einen Pfostenschuss und Pfostenkopfball und so. Also eigentlich hätte Heidenheim das schon gewinnen sollen und ich, also die Highlight-Szenen, die sie von Gladbach gezeigt haben, waren relativ gering und klar, meist auch eine Weile mit Führung quasi gemacht, aber trotzdem. Und auch einfach super wenig Schüsse. Ne? Also es sind insgesamt haben die 7 Abschlüsse. Das gegen Heidenheim ist kein schlechter Gegner natürlich, aber trotzdem, also Gladbach ist ein Team, das man aktuell schlagen sollte.
Ich verstehe Borussia Mönchengladbach diese Saison tatsächlich nicht, weil also du kannst halt nicht mit einem Mittelfeld spielen, in dem, also die spielen ja schon 3-5-2 ganz oft, haben da Honorar, der sehr, sehr cool ist auf rechts, ich glaube, eigentlich so ziemlich der spannendste Spieler in dem Kader, der aber auch irgendwie nicht so richtig in das passt, was Sioane taktisch machen möchte. Und dann hast du ein Zentrum, in dem Weigel spielt, Neuhaus spielt, Reitz, Kone, je nachdem. Und die haben absolut nie Kontrolle über das Spiel. Und das ist, also entweder die Spieler sind einfach sehr viel schlechter, als ich sie einschätze, oder die haben einfach gar keinen taktischen Plan, der funktioniert. Und ich, was halt ein bisschen für Zweiteres spricht, ist, dass sie einfach, also ich kenne keine Mannschaft in dieser Liga, die im Laufe des Spiels immer schlechter wird. So sehr wie Gladbach. Also die sind eigentlich das Anti-Freiburg im Moment. Also die gehen ganz oft in Führung und verlieren ein Spiel so die Kontrolle drüber. Und dann beim ersten Rückschlag sind sie so raus. Das ist vielleicht nicht unbedingt eine Trainersache, sondern allgemein so ein bisschen dieser Trend, der seit irgendwie seit 2-3 Jahren durch den Verein geht. Aber ich verstehe es einfach nicht so richtig, weil eigentlich müsstest du mit diesem Kader, also ein Itakura wäre in Freiburg wahrscheinlich ein wichtiger Spieler, Weigel, Neuhaus sowieso, Kone wird wahrscheinlich so oder so, auch wenn er im Moment nicht gut spielt, für 30 Millionen irgendwie die Premier League spielen, wechseln. Die haben Jordan, der richtig cool ist als Stoßstürmer und so. Das ist eigentlich echt eine gute Mannschaft. Und trotzdem würde ich am Ende Julian Schlussfolgerung folgen, dass man die eigentlich schlagen sollte. Das ist weird. Klar, du kannst sie erwischen und die haben einen super Tag. Dann kannst du da auch mal schlecht aussehen, aber eigentlich musst du die schlecht aussehen lassen, so wie sie die letzten Wochen gespielt haben.
Ja. Paddy, Gladbach, Erwartung?
Auswärtssieg. Ich habe Gladbach so gut wie gar nicht diese Saison bisher gesehen. Und die sind für mich die absolut personifizierte graue Maus, sowohl vom Spielerischen, wenn ich sie gesehen habe, als auch von ja, dem Standpunkt in der Tabelle. Ja, ich finde, ich hatte es ja vorhin gesagt, 8 Siege für die perfekte ausgeglichene Statistik von Streich, und da bin ich jetzt voll dabei, und deswegen ich erwarte da schon einen Auswärtssieg. Und ich glaube, dass, also mit allem jetzt Länderspielpause, jetzt den Kopf frei kriegen, man hat jetzt Euroleague von der Backe, ist abgeschlossen, man hat die Streich-Thematik von der Backe, jetzt Kräfte sammeln für den Endspurt, und da bin ich mir irgendwie ziemlich sicher, dass sie das einfach hinbekommen.
Was steht da für ein Ergebnis dahinter?
Ein klares 3-1 Auswärtssieg.
Mischa hat ein 2-3.
SC gewinnt 0-2.
Oh, das ist ja sehr optimistisch. Hier muss ich jetzt wieder den Mahner hier machen, was ich so gerne mache.
Wir liegen 2-0 hinten und gewinnen 3-2. Weil das typisch für Freiburg und für Gladbach wäre in 2024. Deswegen wird das so passieren.
Ich kann nicht im ersten Streichspiel nach seinem Announcement jetzt als Einziger auf einen Nichtsieg gehen. Also komm, haben wir das alle, und ich sage 0-1. Matthias Ginter in der 90. Minute oder so.
Inklusive provokantem Jubel dann vor der Gladbacher Fankurve.
Ja.
Er holt den Schlotterbeck-Bizeps raus.
Ich glaube tatsächlich, dass wir dann durch sind, oder? Also wir werden das Restprogramm im Blick behalten. 24 Punkte sind im Topf noch. Es geht natürlich ein bisschen noch darum, ob man um Europa bis zum Ende mitspielen kann oder nicht. Wir werden es verfolgen. Und alles, was Christian Streich betrifft, werden wir auch noch in den nächsten Wochen sehr oft thematisieren. Dann danke ich euch. Emotionaler Beginn, dann ein bisschen über Leverkusen gequatscht. Jetzt war es eine lange Folge. Und wir hoffen, alle Zuhörer und Zuhörerinnen haben ihre Tränchen mittlerweile verdrückt und es geht euch gut. Und viel Spaß denen. Achso, erstmal viel Spaß in der Länderspielpause. So. Gut, schönen Abend euch.
Schönen Abend.
Schönen Abend. Macht's gut zusammen. Tschüss.
Macht's gut. Ciao, ciao.